Merhaba, hallo?
Ja, bitte?
Bin ich hier in der Zoohandlung?
Ja, wie Sie hören können,
so, ja,
sind Sie hier in der Zoohandlung.
Ja, stimmt. Hier,
da ist ein, das ist der Luchs da drüben. Das ist ein Luchs.
Wie hübsch. Ja, mit seinen Pinselohren.
Hier ist
Heimat und Sachkunde.
Ja, aus dem Kunstunterricht meinen
Sie. Ja, ach so, ja.
Pinseln.
Pinselohren, ja.
Leguan.
Stimmt.
Wofür interessieren Sie sich denn?
Ich suche ein ganz spezielles Tier.
Ja.
Für meine Nichte. Die wünscht sich das.
Ja.
Sie hat gesagt, es nennt sich Papagei. Ein Papagei. Ein Grauen,
oh,
hat sie gemeint. Sie sind Freunde fürs Leben.
Ja, das ist jetzt ganz
so
schlecht.
So wie mit den Baumpflanzen. Möchte meine Nichte einen grauen Papagei pflanzen?
Ja, also ich nehme an, Ihre Nichte meint einen Ara, denn der Papagei, das ist ja eher das kleinere Modell.
Ach so,
aber okay. Es tut mir leid, ich habe leider gar keinen grauen Ara mehr übrig. Sie
kann
können sich hier diese Beos angucken.
Aber schauen Sie mal auf Ihrer Scheibe vorne, habe ich gesehen, ich habe ja so ein Foto mitgenommen bekommen von ihr.
Ja.
Und auf Ihrer Scheibe ist genau so ein Exemplar abgebildet mit Foliendruck, mit Window Color.
Ja, das ist jetzt ganz schlecht.
Das müssen Sie doch führen, das sind Sie doch dazu verpflichtet.
Ja, ja, der
vom
ist
Gesetzgeber. Wenn Sie was auf die Scheibe drucken, muss es auch, da kenne ich meine Rechte.
Wie beim China-Lokal, da ist es ja auch so, da hat man auch vorne die Gerichte. Aber leider ist das ist jetzt ganz schlecht, den können Sie nicht kaufen.
Ja, aber ich bin jetzt extra 100 Kilometer hergefahren. Und mir mein, jetzt den
Papageien. Wieso? Gab's in Ihrer Nähe keine Zoohandlung?
Doch, aber die haben alle keinen Papageien.
Ja, also ich hätte ihn da.
Also doch, jetzt auf einmal geht's.
Ja, schon.
Aber jetzt, wo ich mit harten Bandagen kämpfe.
Ja, schon, aber Sie können ihn sicher mal angucken.
Ja, gerne.
Ja, also hier bitte.
Das ist Ihr Papagei?
Ja. Also ich würde Ihnen wirklich nicht empfehlen, den zu kaufen.
Der bewegt sich ja gar nicht. Macht der Trick?
Der ist leider gestorben.
Der riecht auch schon. Oh.
Ja. Wollen Sie den trotzdem haben? Ich kann den Ihnen nicht guten Gewissens verkaufen.
Schenken Sie ihn mir vielleicht?
Ja, das geht nicht.
Wieso nicht?
Ich kann ihn doch nicht den...
Aber dann hätte ich zumindest etwas, was ich mit nach Hause nehmen kann, der Nichte geben kann.
Ach so.
Ja, ich bin ja quasi in ihrer Schuld. Ich habe ja das ja versprochen. Und jetzt fahre ich von Zuhandlung zu Zuhandlung. Die haben ja nicht mal einen Toten. Sie haben ja wenigstens einen Totenpapagei.
Ja.
Das heißt, ich könnte den mitnehmen und meiner Nichte mitbringen. Und die hat dann zumindest einen Papagei. Dann kann ich mich so geschickt aus der Affäre ziehen. Und
ah.
Ja, genau. Das ist der Plan. Das wäre doch eine Win-Win-Situation.
Und mit einem kleinen Motor können Sie das quasi vorspielen, dass er noch geht.
Ja, stimmt, dann könnte Elektroden in die Muskeln reinstecken und dann wie mit den Froschschenkeln.
Ja, gute Idee. Also wenn Sie den unbedingt haben wollen.
Nehme ich ihn einfach mit?
Wissen Sie, wie Sie damit umgehen müssen? Also hatten Sie schon mal einen Papagallo, wie wir gerne sagen?
Nein, haben Sie vielleicht irgendwelche Literatur dazu da?
Also jetzt, wenn Sie mich so fragen, hätte ich tatsächlich was da. Es ist geht ungefähr 2 Stunden.
Oh, okay.
Aber das können Sie jetzt ja auf der Heimfahrt sich anhören.
Ja, perfekt. Ja, bei 100 Kilometern fahre ich halt ein bisschen langsamer. Ist okay.
Ja, 100 Kilometer fahren Sie eben. Das geht schon.
Ja.
Wie viel ist das? Wie schnell müssen Sie da fahren?
50 Stundenkilometer dann.
100 Kilometer. Ja, Sie werden das schon wissen.
Ja.
Sie haben ja Mathematik studiert.
Ja.
Ja gut, dann nehmen Sie das Tier mit.
Oh nein, ich
brauchen Sie einen Käfig.
Ich glaube, ich habe mich verrechnet.
Ja, ich glaube auch, Sie haben sich verrechnet.
Aber
gut, dass es in der Sendung auch um Mathematik geht. Ich würde Ihnen das jetzt einfach einlegen in Ihr Autoradio.
Ja.
Eisenbad und Meisendraht. mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur,
nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Menschen da draußen. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Und darum soll's heute gehen, Herr Eisenbart.
Ja.
Es geht um den Traum oder beziehungsweise das Fliegen an sich, aber eben auch um den Traum desgleichen.
Ja, der Traum vom Fliegen.
Eben jenes.
Ja. Merken Sie was?
Die Musik funktioniert wieder, Herr.
Die funktioniert wieder. Ich mache sie wieder ein bisschen leise. Ich wollte sie hier ein bisschen drauf.
Das ist ein Wohlklang, umschmeichelt meine Thrombosen.
Ja, wunderbar. Das hat uns letztes Mal etwas aus der Bahn geworfen. Wir entschuldigen uns noch einmal in aller Form. Aber heute geht es wieder dank der findigen Fingerlein von unserem Techniker aus dem... Vielen Dank. Sie hören Eisenbart und Meisendraht. Es ist Sonntag, 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr. Und Sie wissen, was das heißt. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Und neben mir sitzt durch eine Zellophanscheibe getrennt von der Wirklichkeit Frau Dr. Magdalena Meisendraht, die der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst, Frau Meisendraht. Das haben Sie sehr gut gesagt.
Ja, richtig. Fliegen, der Himmel als Sehnsuchtsort, nicht wahr?
Ja, the sky is the limit.
Skyfall, nicht wahr?
Sky, ja.
Gibt's und auch. Es fängt schon immer quasi schon in Höhlenmalereien können wir sehen, dass Menschen sich vorgestellt haben, wie es sein könnte, die Vögel zu umrunden.
Ja.
Und im Winter auch gen Süden zu fliegen, zum Beispiel, weiß ich nicht, an die Riviera.
Ja.
Oder nach Marokko.
Kamerun auch.
Kamerun in die Sahara rein, haben sich schon die NeandertalerInnen Gedanken drüber gemacht. Und das ist ja auch gut. Und wir werden uns hier in dieser Folge, in diesen 2 Stunden mal damit beschäftigen, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass der Mensch das dann auch geschafft hat, nicht wahr? Wir können ja fliegen.
Ja.
Mit Konstruktionen.
Ja, mit Konstruktionen selber natürlich
richtig,
nicht.
Richtig. Nein, ich kann tatsächlich fliegen, Herr Eisenbart. Das wollte ich jetzt an dieser Tag, das ist ein guter...
Wirklich?
Schwer, also levitieren.
Aha, ja.
Aber nicht so wie Superman, das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Na gut, aber Sie können so zumindest ein bisschen schweben.
Richtig,
so,
genau.
So 5 Meter über dem Boden.
Das, wenn Sie ganz brav sind und wir eine gute Sendung machen, kann ich Ihnen das am Ende vielleicht noch vorführen. Aber,
da muss ich mich aber anstrengen.
Ja. Jedenfalls, wie gesagt, woher kommt das Fliegen? Warum ist der Mensch so obsessiert damit?
Ja. Warum? Ne?
Warum? Ja, also wie gesagt, also ich habe das Gefühl, wir fallen hier gerade mit der Tür ins Haus, nicht wahr? Thematisch. Wollen wir vielleicht erstmal einen Text hören und uns dann?
Ja, ich finde die Idee ganz gut von Ihnen.
Ja.
Und zwar beginnen wir mit einem Text von unserem Freund Dr. Theobald Fuchs, der auch übers Fliegen etwas eingefallen ist. Bitteschön.
Ich liebe es zu fliegen. Richtig zu fliegen. Frei in der Luft, ohne Geräte, ohne Maschinen. Nur mit der Kraft meiner Arme. Dabei fühle ich mich sicher, da ich ja selbst entscheide, in welche Höhe ich steige und wohin ich segle. Da, wo ich selbst hinkomme, komme ich auch wieder heil heraus und zurück und herunter. Das ist die alte Regel, der ich vertraue. Deswegen hat eine Katze Schnurrhaare, damit sie spürt, ob sie aus einem Loch wieder herauskommt, ehe sie hineinkriecht. Meine Mutter war dagegen, dass ich flog, strikt dagegen. Sie wollte, dass ich etwas Gescheites lerne. Sie hatte wohl zu viele üble Geschichten gehört von Kindern, die ihren Eltern einfach davongeflogen waren. Mein Vater hatte keine Angst deswegen, er unterstützte mich, zeigte mir auch ein paar gute Tricks, wie am Rücken fliegen und in einer Wolke die Luft anhalten, damit einen keiner darin entdecken kann. Ich flog ja auch nicht einfach fort. Als es irgendwann soweit war, verabschiedete ich mich ordentlich, wie es sich gehörte, und sprang vom Fensterbrett aus der Küche. Meine Mutter weinte, ihr nasses Taschentuch flatterte im Wind, dabei flog ich nur ans andere Ende der Straße, wo die Schule stand. Die Schule an sich war ganz okay. Wir lernten dies und das. Doch was mir nicht gefiel, es gab haufenweise unerfüllte Vorstellungen, nicht eintreffende Erwartungen, ungültige Versprechen. »Gleich fliegst du raus«, sagten mir die Lehrer ein ums andere Mal. Darauf freute ich mich immer, doch der Lehrer war ein Lügner. Große Enttäuschung. Zu Fuß verließ ich das Klassenzimmer. Niemand beschwerte sich. Da war etwas versprochen worden, aber nicht gehalten. Ich probierte es immer wieder, bis ich die Schule abgeschlossen hatte. Mit 3 Schlössern, deren Schlüssel ich in einer Erdspalte versenkte und Wasser hinterher kippte. Heute ist dort das Tote Meer. Das Salz darin kommt von den Tränen all der Schüler, die enttäuscht wurden. Von sich selbst, von den Lehrerinnen und Lehrern, vom Unmöglichen als solchem, das leider echt knorzengroß ist. Doch was hülfe mehr gegen Kummer als Bewegung in der frischen Luft? Es gibt kein Problem, das sich nicht mit Fliegen lösen ließe. Das Schönste aber ist, im Flugzeug zu fliegen, während die anderen in ihre Sitze festgeschnallt dasitzen und Angst haben, dass die Maschine am Boden zerschellt. Verkrampft und bleich klammern sie sich an die Armlehnen. Stoßweise und gepresst atmen sie die dünne Luft in der Kabine. Nur ich bin entspannt. Nur mich stört es nicht, wenn die Hände der Stewards und Stewardessen vor Angst zittern und sie den Gin Tonic verschütten und ihnen die Tränen übers Gesicht laufen, während sie dir einen schönen Flug wünschen. Tränen, die sie um sich selbst weinen, dass sie so dumm gewesen waren und nichts Gescheites gelernt haben. Etwas, worauf ihre Mütter endlos gedrängt hatten, sondern dass sie diesen Beruf ergriffen haben, der nichts anderes als ein Selbstmordkommando ist. Ich gleite derweil sanft und entspannt über den Köpfen der Menschen von vorn bis zum Heck der Maschine und wieder zurück, zur Tür, hinter der Pilot und Pilotin vor Angst Blut schwitzen und mit verkrampften Händen beten, was das Zeug hält. Immer auf und ab fliege ich, ganz ruhig, ohne Furcht, bis wir zusammen landen, der große Vogel und ich. Wenn ich es nicht könnte, wenn ich nicht fliegen könnte, überall hin, wo ich will und ganz besonders im Flugzeug, ich glaube, ich hätte dann auch wie alle anderen höllische Flugangst. Behauptet zumindest meine Therapeutin. Oh, jetzt geht's los. Hören Sie auch dieses Geräusch? Na, dieses sirrende Geräusch, das aus dem linken Motor kommt? Ganz klar zu hören ist das. Das stimmt doch etwas nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir stürzen's.
Ja, das toucht ja schon.
Der Traum vom Fliegen.
Der Traum vom Fliegen ist so alt
wie die Menschheit. So alt wie die Menschheit.
Selbst. Ja, genau. Auch Herr Theobald Fuchs hat diesen Traum für uns geträumt, wie wir gerade gehört haben. Er hat sich am Ende fast ein bisschen alpig angehört.
Ja, das ist ein Albtraum. Der Albtraum vom Fliegen ist so alt
wie die Menschheit.
Wie die Menschheit selbst.
Ja. Das haben sich die Menschen früher in den archaischen Kulturen ja gar nicht ausgedacht, dass das auch mal schief gehen kann, nicht wahr? Flugangst kannten die Sumerer zum Beispiel nicht.
Ja.
Muss man ganz klar so sagen. Also das wäre jetzt auch so, dass wir haben Höhlenmalereien und wir haben bei den Sumerern Darstellungen, wo ein Held, könnte man sagen, in Enkidu, kennen Sie den persönlich?
Nein.
Der wird dargestellt auf einem Rollsiegel, wie er einen Adler reitet.
Ja.
Ich war also ein Reiter, ein Himmelsreiter. Und da steht auch nicht dabei, bitte anschnallen.
Das ist aber eine gute Idee auch, dass man Tiere auch als Reittiere verwendet. Das gefällt mir.
Herr Eisenbart, was fällt Ihnen denn aus der Antike oder aus dem mythologischen Schatzkästchen ein zum Thema Fliegen? Bitte?
Ja, zum Beispiel, also am ersten Tag schuf trennte der liebe Gott das Wasser von der Dunkelheit ab und dann kamen schon bald auch die ersten Fischlein. Mhm. Und dann fliegende Fische, genau. Ja,
okay.
Das waren die
ersten Fische.
Ja, die damals hauptsächlich. Und dann am zweiten Tag hat er sich gedacht, das ist jetzt langweilig, die Fische sollen im Wasser bleiben. Und stattdessen trennte er die Flügel ab und machte die an die ersten Käfer. Mhm. Und so sind die Fliegen entstanden.
Sehr gut. Ja,
Schöpfungsgeschichte, Genesis.
Schieß.
Genesis, kann man auch
ja, sagen. Also der Himmel, nicht wahr? Da ist ja wieder beim Göttlichen. Der Himmel ist ja, also aus einer religiösen oder aus einer mythologischen Perspektive sehr oft die Sphäre des Göttlichen, nicht wahr? Also
ja, das sky's the limit, sagt man auch.
Denken Sie an Hermes zum Beispiel mit seinen fliegenden Sandalen, nicht wahr? Der kann schnell von A nach B kommen und die armen Menschenlein oder auch Engel, nicht wahr, werden oft mit Flügeln dargestellt, um eben auch das Göttliche zu verdeutlichen. Ja. Wir hatten es hier gerade mit Enkidu zum Beispiel. Enkidu, ja. Nicht Enkidu, Enkidu. Und,
gut vorbereitet, Frau Meister.
Ja, nein, also ich sagen wollte, die Sphäre des Göttlichen ist die Sphäre des Himmels.
Ja.
Und die Vorstellung, dass ein Mensch dort diese Sphäre meistern kann, bedeutet auch immer gleichzeitig, dass man denkt, dass er ganz cool ist.
Ja.
Also fast schon übercool.
Ja.
Schon ein etwas Besseres als die anderen. Das ist dann auch ein bisschen mit Arroganz hat das dann zu tun. Fliegen und Arroganz hängt ja auch ein bisschen ein Stück weit miteinander zusammen, Herr Eisenbart. Ja. Nicht wahr? Also denken Sie nur an Luzifer zum Beispiel, den Engel, nicht wahr?
Ja.
Der herabgestoßen wird.
Ja.
Weil er sich weigert, auch mal Platz zu machen als Beispiel.
Genau.
Und dann sagt Gott, nein, also
so geht das sofort her mit den Flügeln. Gib.
Richtig.
Und dann
fällt er weg.
Fällt er runter.
Fällt er weg und die Schlange hat dann keine Arme mehr.
Ja.
Und der Engel hat dann keine Flügel mehr.
Wie ist es eigentlich? Ist es auch schon Fliegen?
Was?
Wenn man runterfällt, wo?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Volksmund sagt man ja, sie fliegen zum Beispiel mal auf die Schnauze jetzt.
Ja, das ist wirklich der Volksmund. Also
und da steckt ja das Fallen schon drin, das fallende Element.
Ja.
Nicht wahr? Also der Sturz, nicht wahr? Ist ja auch ein. Denken Sie an Fallschirmspringer?
Ja.
Die würden von sich auch behaupten, dass sie fliegen.
Ja.
Aber eigentlich lassen sie sich nur ziemlich weit runterfallen. Ist
auch
eigentlich gar nicht
Leistung.
Spektakulär.
Nee.
Also es sind keine Helden sozusagen.
Nein.
Nein. Aber
selbst wenn man Sie wissen schon, Sky is the limit. Ja. Wenn man jetzt mit einem Raumschiff nach oben fliegt.
Ja, Raumschiffe, die sind.
Und dann aus dem Raumschiff hüpft.
Ja, und dann Werbung macht für Getränkehersteller.
Es gibt auch andere
Energy. Ist das Fliegen? Oder ist das einfach nur sich wie ein nasser Sack irgendwo runter?
Wie so ein Sack. So ein dreckiger, so wo Dreck drin ist.
Stinkender Kartoffelsack.
Ja, oder
wo die Kartoffeln innen schon so gären und der dann auch immer so stinkenden Gase aus.
Stinkende,
aussondert.
Stinkende
ein
Gase.
Ein stinkender Ekelsack.
Eklig. Ich kotze gleich.
Mistkübel.
Furchtbar.
Koffersack.
Eklig einfach. Das ist das. Ist nicht Fliegen.
Die ganze Nacht schon ist der Fliegel, als stecke sie in einer Flasche und surre wieder und wieder vergeblich gegen das Glas. Gegen Morgen entdeckt sie den Ausgang. Summend fliegt sie hinaus aus dem Flaschenhals des Erwachens.
Ja, der Traum vom Fliegen, ja.
Der ist so alt wie die Menschheit selbst.
Wie die Menschheit selbst, ja.
Das ist richtig, da haben Sie gut recherchiert.
Ja, und wir waren ja gerade im Weltall,
im
Mars.
Ist richtig, im Mars. Mars-Besiedlung steht bald an, der Herr
Elan.
Elan.
Ja.
plant ja schon Weltraumtourismus anzubieten.
Auch ein interessanter Name eigentlich, Elon Musk.
Ja.
Muska. Ja,
Muska.
Sagt Ihnen was? Muska. La Mosca. Muska.
Muska.
Na.
Muskatnuss?
Das wissen Sie doch, was im Sambuca drin ist. Mosca. La Mosca.
Die Anis?
Nein. Ja, hier, Sambuca, eine Kaffeebohne.
Kaffeebohne, ach so.
Und die heißt umgangssprachlich La Mosca.
Ah, das ist ja, das haben Sie Italienisch studiert, ja?
Weil, habe ich studiert.
Ja, sehr gut.
Warum, was heißt Mosca?
Ja.
Elan Mosca?
Ja.
Mosca ist die Fliege auf Italienisch.
Ah, ja, das stimmt, da schließt sich ja fast schon der Kreis.
Ja.
Ja, Fliegen sind natürlich auch, ja, wenn wir das Thema Fliegen benannt haben, Herr Eisenbart, in unserer langen Sitzung, nicht wahr? Da setzen wir uns dann immer zusammen hier bei Radio Z,
ja,
machen den Ofen an und oben streikt dann irgendwann weißer Rauch und trinken einen schönen Sambuca eben.
Ja.
Und dann,
es gibt auch andere Getränke.
Jetzt weiß ich auch, warum Sie dieses Thema überhaupt vorgeschlagen haben.
Ja.
Wegen der Fliege.
Wegen der Fliege im Schnaps.
Und bei der Fliege, das ist ein gutes Beispiel, die Fliege ist ja sozusagen das Gegenstück dieses, sag ich mal, überhöhten Heldentums, das mit dem Fliegen assoziiert wird, nicht wahr? Ja. Die Fliege fliegt ja auch. Sie ist ja eine legitime Fliegerin, könnte man sagen.
Ja, sie hat
aber
das
sie
sogar
steht,
studiert. Sie kann das.
Aber sie steht ja eher für stinkende, faulige Säcke.
Ja.
Und da schließt sich ja der Kreis.
Ja.
Da schließt sich der Kreis, die ist quasi das Yin zum Yang von zum Beispiel jetzt Theseus, der ja auch fliegen kann.
Ja.
Also auch Helden und Flugfähigkeit, das hängt zusammen.
Das hängt auch zusammen.
Und auch Fliegen und Plagen, also die Insekten, nicht wahr? Das Gewürm. Also das Gewürm nicht, das kriecht, aber die ganzen Heuschrecken zum Beispiel fliegen ja auch und wenn sie. Das macht dann auch den Menschen Angst.
Sie haben
dann vielleicht
recht.
Die Fliegenangst.
Ja.
Die Fliegenangst.
Das kann sein, aber...
Wir waren ja gerade noch beim Volksglauben, Herr Eisenbart. Ich würde einen kurzen kleinen Einschub zum Thema Hexen machen.
Ja.
Entschuldigung.
Ist Ihnen auch nicht gut.
Also ein bisschen, ich habe vorhin noch was gegessen. War
was gut. Gab's denn?
Linsengericht. Sag ich mal, stark gewürztes Linsengericht.
Guten Appetit.
Ja, Hexen, wird ja zum einen nachgesagt, dass sie Gegenstände sozusagen benutzen zum Fliegen. Das wissen sie selber.
Ja.
Aber auch, dass sie sich in fliegende Wesen verwandeln können. Nicht wahr?
Ja.
Und in welche Wesen werden sie verwandeln sie sich?
In Vampire.
Nein, Herr Eisenbart, in Schmetterlinge.
Ach, wirklich?
Um die Butterreste zu klauen.
Das wissen
sie, da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen.
Hatten wir schon mal, ne?
Ja. Das wollte ich nur, das ist also... Da ist diese Verwandlung ist da drin, dass man sich in ein Flugtier verwandelt und dann was klaut zum Beispiel oder Unglück bringt.
Naja.
Und deswegen bauen ja auch die zum Teil ihre in Amerika auch ihre Fenster so schief unter das Dach, dass die Hexen nicht durchfliegen können.
Wirklich?
Haben Sie das schon mal gesehen?
Weil man da nicht durch kann.
Ja, wenn die im Winkel stehen, die Fenster, dann kommt die Hexe nicht durch. Habe ich gesehen im Internet drin.
Das ist wie mit dem Pudel. Wo der Pudel nicht rein kann in die Wohnung. Mit dem Kreidekreis. Der kaukasische.
Aber der kann ja auch nicht fliegen, der Pudel, Herr Eisenbart. Wir sind doch beim Fliegen.
Da habe ich mich jetzt kurz verrechnet. Ich dachte, wir wären letztes Jahr. Wir hören einen Text von Harald Kappel. Und es geht da auch um Fenster. Das Gedicht heißt Ans Fenster treten.
Ans Fenster treten, das Leben steht still. Vögel fliegen nicht mehr, Seelen schaben die Landschaft. Unsere Zeit sinkt in verschimmeltes Brot. Bäume wandern umher, endlich die Farben brennen. Was bleibt, ist Asche, tote Halme unter Planen. Ans Fenster treten, das Leben, ich sehe nicht, das Leben. Vergessene Spuren, das Leben, Leben, womit denn? Wenn nichts fliegt, wenn Klänge im Vakuum versiegen, Womit denn? Fühlen. Wenn man Hände im kalten Meer Gebeine nennt. Ans Fenster treten. Tun, was zu tun ist.
Ja, Herr Eisenbart, wir waren ja gerade noch im Tierreich mit den Insekten, mit der Fliege, der Muscara.
So ähnlich.
Muska. Muska. Muska, die Fliege. Und wenn jetzt hier wieder Frühling ist, bei mir ist das so, dann fangen auch wieder die an zu brüten.
Ja.
Und auf einmal, ehe sie sich versehen, haben sie die ganze Wohnung mit verschieden geformten und gefärbten Fliegen.
Ja.
Also Regenbogenschillern oder einfach nur Schachbrettmuster.
Ja.
Oder so kleine Fruchtfliegen.
Der Traum vom Fliegen, ne? Von dem Fruchtfliegen. Hatten Sie schon mal den Traum vom Fliegen? Der ist so alt wie die Menschheit. Der Traum von den Fliegen. Das ist ja sehr interessant.
Nein, was ich fragen wollte, Herr Eisenbart, kennen Sie doch bestimmt, Sie sind doch bestimmt auch am Land aufgewachsen, nicht wahr? Sind Sie so ein Mensch, der einer Fliege etwas zuleide tun kann? Das sagt man ja immer Menschen, die besonders gut sind, nach, dass sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Haben Sie schon mal eine Fliege getötet, Herr Eisenbart? Weil das ist ja das Pudels Kern im Prinzip. Bei Ihnen jetzt persönlich.
Also ich würde mal sagen, wir hatten ja nichts.
Ja.
Und leben lassen ist schon wichtig, aber man muss auch selber schauen, wo man bleibt. Und wenn da so eine stinkende und sich aufs Butterbrot setzen, das ganze Butterbrot selber isst, dann greife ich schon mal zur Rute. Das kann ich wohl sagen.
Zur Rute?
Ja.
Schaffen Sie dann der Fliege? Weil Fliegen sind ja wahnsinnig schnell.
Ja.
Es liegt daran, dass sie die Wirklichkeit anders wahrnehmen als wir Menschen. Die können schneller denken als wir tatsächlich.
Können auch
registrieren.
Ja. Die haben auch so ein Buch schneller gelesen als wir. Muss man wirklich sagen, weil die mehr Augen haben.
Richtig, Facettenaugen. Aber sie erschlagen die dann einfach. Und was machen sie dann damit?
Ja.
Weil ich hab da einen Trick.
Ja, weg damit.
Ja, Husch. Aber Busch.
Husch.
Husch. Ja, gut. Was ich Ihnen sagen wollte, das ist ein kleiner Pro-Tipp für die Gartenfreunde.
Ah ja.
Ich mache das jetzt immer so, ich sammle die Fliege, also die, ich warte, bis die absterben, dann rieseln die so am Fenster, weil die ja immer ans Fenster dotzen. Ja,
sie machen das wie bei Fassbinder, wie bei Satansbraten, wo der Volker Spengler die toten Fliegen aufhebt und mit denen Hochzeit feiert.
Nee, ich feiere aber nicht mit denen Hochzeit, sondern ich bringe die raus in den Garten und dann kann ein Zaunkönig beispielsweise gütlich
Vogelhochzeit.
Tun. Vogelhochzeit.
Gut.
Sehen Sie, weil da kommen wir nämlich zum nächsten Flugtier, dem Vogel.
Ja.
Aber
wir sind noch nicht mit den Fliegen durch.
Was wollen wir noch zu den, was haben Sie noch zu den Fliegen zu sagen?
Ich habe noch einen Text.
Sie haben noch einen Text mit Fliegen?
Ja.
Ja,
wollen Sie den hören?
Schießen Sie doch bitte einfach los.
Soll ich den einfach...
Ja, machen Sie einfach. Wir sind ja hier ein freies Radio.
Soll ich den spielen?
Wir sind ein freies Radio, das können wir doch machen.
Stimmt, wir sind freies Radio.
Ja.
Ist auch, glaube ich, die Wortbedeutung von freies Radio.
Dass wir alles spielen können.
Ja, in
außer
der
Werbung.
Folge, wo wir wollen.
Ja.
Gut, dann hören wir einen Text aus Leipzig von einem Entomologen, der über seine Kindheit mit Fliegen geschrieben hat. Freut mich sehr, dass er heute dabei ist. Michael Ludwig. Bitteschön.
Wenn sich eine Fliege die Hände reibt, dann sieht das sehr menschlich aus. Sie ist voller Vorfreude, dass sie uns Menschen eines Tages überleben wird. Vielleicht freut sie sich aber auch nur gehässig über die Vorstellung, eines Tages ihre Eier in unsere verwesenden Körper zu legen und ihren Kindern diesen weißen, fettigen Magen dabei zuzusehen, wie sie uns auffressen. Der Entomologe nimmt uns aber jeden Spaß, wenn er erklärt, dass die Fliegen beim Reiben nur die Sensoren an ihren Beinen reinigen. Die Entomologie macht, wie fast jede Wissenschaft, irgendwann jeden fantasievollen Gedanken kaputt. Obwohl, das stimmt so nicht ganz. Es gibt viele wirklich fantastische Sachen, die in der Natur tatsächlich passieren. Die Krötengoldfliege zum Beispiel legt ihre Eier in die Nasen von lebenden Kröten und die Larven fressen das Hirn der Abendamphibie bei lebendigem Leib auf. Und das dauert etwas. Das Futter, in dem Fall die Kröte, soll ja nicht gleich verfaulen. Als Kind habe ich fasziniert auf das Schwarz-Weiß-Foto solch einer Kröte im Urania-Tierreich-Band Insekten geschaut, die traurig und mit angefressenen Hirn in die Kamera schaute. Solche Sachen haben mich schon als kleines Kind begeistert und ich begann, den Insekten mein Leben zu widmen. Fliegen waren da allerdings nicht unbedingt die Nummer eins. Mein Bruder und ich nutzten sie nur in Ermangelung eines echten Haustieres als Ersatzhaustier. Wir banden vorsichtig einen Faden um eines ihrer Beine und sahen zu, wie sie schwerfällig an die Decke flog. Dort konnten wir sie einfach mit dem Faden zurückholen. Später tat uns die Fliege leid und wir wollten sie losbinden, aber das ging meistens auf Kosten eins ihrer Beine. Aber hey, Fliegen haben sechs Beine. Im Gegensatz zu Käfern oder Schmetterlingen ergab das Sammeln und Präparieren von Fliegen nicht wirklich einen Sinn. Ich wusste auch, was die fressen. Jeder, der beim Camping im Hochsommer mal in den Wald geschissen hatte, sah beim Anblick riesiger Schwärme, die sich in Sekunden näherten, was Fliegen fressen. Dabei gibt es nicht nur Schmeißfliegen. Die Unterordnung der Fliegen, die wie die Mücken zur Ordnung der Zweiflügler gehört, ist riesig. Es gibt Raubfliegen, Bohrfliegen, Fruchtfliegen, Raupenfliegen, Zitterfliegen und noch viele mehr. Zu so etwas wie Beliebtheit oder Ruhm haben es am ehesten die Schwebfliegen gebracht, sanft schwebende Blütenbesucher, die sich als Wespen oder Bienen tarnen. Der Schwede Fredrik Sjöberg hat sie mit seinen Büchern in den letzten Jahren erst so richtig bekannt gemacht. Weil ich als Jugendlicher in ein Mädchen verliebt war, die ich einmal im Jahr in so einer Art biologischen Jugendlager traf und die sich die Schwebfliegen zum Objekt gemacht hatte, kenne ich noch heute einige ihrer lustigen deutschen Namen. Gemeine Schattenschwebfliege, Gelbflügel-Erzschwebfliege, Zwiebelmondfliege, späte Frühlingsschwebfliege, Halbmond-Blattlaus-Schwebfliege, gemeine Schnauzenschwebfliege oder die Goldhaar-Langbauchschwebfliege. Auch die späte Großstirnschwebfliege hat einen schönen Namen. Das Mädchen damals hieß übrigens Anke.
Jetzt bin ich aber dran, Herr Eisenbart. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie der Mensch.
Ja,
Herr Eisenbart.
Das haben Sie sehr gut gesagt. So alt wie ich.
Nein, wie der Mensch. Das war ein kleiner Spaß, Herr Eisenbart. Man kann ja auch mal ein bisschen, sehen Sie, Wetter wird besser, nicht wahr? Sie merken auch, liebe Zuhörerinnen, an unserem Sprachduktus schon, wir haben ein bisschen unsere Beine hier hochgelegt und entspannen uns ein bisschen. Das muss ja auch mal sein.
Ja, muss auch mal erlaubt sein.
Richtig, genau. Wollten Sie gerade noch was sagen?
Nee, ich...
Achso, okay. Naja, wir waren ja gerade...
Aber vielen Dank natürlich, schön war's, der Text.
Ja, stimmt, da hat man auch mal was gelernt, nicht wahr?
Ja, die Fliege, mit der Kröte.
Ja, und mit dem Auszuzeln vom Gehirn, nicht wahr?
Pfui. Aber
so ist sonst die Natur. Auch schön. Ja. Fliegen sind ja auch, haben ja auch was... eine gewisse Anmut an sich.
Ja.
Wenn Sie die beobachten, nicht wahr? Also ein Vogel zum Beispiel, der, haben Sie das gesehen? Da ist jetzt so ein Video viral gegangen, fällt mir gerade ein.
Sagen Sie.
Da ist so eine Möwe. Ja, also ein Vogel fliegt, das ist gerade so windig.
Ja.
Die macht so huff, huff und mit ihren Flügeln.
Ja.
Und dann kommt sitzt eine andere Möwe auf hier drauf. Einfach so, steht so drauf.
Nee.
Und guckt zu, wie die andere sich abmüht und sie durch die Luft trägt. Und da werfen sich ja unweigerlich Fragen auf, nicht wahr? Fragen nach dem Heldentum, nicht wahr? Das Fliegen als Heldentum, nicht wahr? Die Möwe, ist sie Heldin?
Ja.
Ist sie Schurke, nicht wahr? Sind die Möwen alle gleich?
Ja.
Möwen sind ja auch dafür bekannt, viele, viele Verunreinigungen.
Viel Müll zu essen.
Zu schlucken, aber auch Müll zu produzieren, nicht wahr?
Ja.
Wenn sie mal am Meer waren und ihren Mund offen hatten beim Sonnenbräunen, dann wissen Sie, was ich meine.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ohne dass Sie es aussprechen.
Ja, und dann
wissen Sie, dass die auch gegessen werden?
Die Möwen selber? Von wem?
Von den Färöern. Ich habe das mal gesehen, die werden gegessen.
Wie, was?
Die werden aber
von
lang
gekocht. Von den Inseln werden die gegessen?
Nein, von den Menschen, die diese bewohnen.
Ach so.
Also so findet
heißt
alles...
Heißt das Färöern? Färöern, ja. die Bewohner da von BewohnerInnen
ja,
davon?
Ich glaube schon.
Färönesen?
Ja, das ist auf jeden Fall...
Färöstiker?
Man darf das nicht Färöster. Empfehlen, dass man die isst.
Wieso?
Weil die muss man gut kochen, die sind früher oft gestorben, die Menschen, wie sie die gegessen
deswegen
haben.
Deswegen sind die Inseln auch so schwach bevölkert, nicht wahr, Herr
Eisenbahn? Das weiß ich nicht.
So, die Färöer-Inseln-Population könnte schon weiter sein.
Jeder soll essen, was ihm Spaß macht.
Weil es schmeckt.
Ja.
Aber Herr Eisenbart, ja, das sind jetzt die Vögel. Also ich wollte nur dieses Bild dieser Möwe, die ja. auf der fliegenden Möwe sitzt, hernehmen auch als Symbolbild für auch vielleicht kann man das, wenn man das ein bisschen plump
ja.
machen will, auch als gesellschaftskritisches Ikonografie nehmen, nicht wahr? Also
ja.
ein Teil sitzt auf dem anderen Teil, der sich zu neuen Höhen aufschwingt
ja.
und profitiert quasi. Eines Vampires gleich, nicht wahr? Die ja auch fliegen können.
Die auch oft fliegen können.
Ab und zu, wegen Fledermäusen.
Ja. Ah, wissen Sie eigentlich mit Fledermaus?
Maus, ja.
Batman.
Ja.
Sagt Ihnen was?
Habe ich am Rande gehört. Das ist wiederum ein Held, der nicht fliegen kann, nicht wahr? Oder kann der fliegen?
Der kann nicht fliegen. Der kann so runterhüpfen.
Ja, okay. Dieses klassische
also
Fallen.
Wie so ein Sack.
Ja.
Wie so ein Schwein.
Ja.
Einfach runterfallen lassen. So die Schweine von den Klippen runterhüpfen.
Ja, wobei das schon fast den Schweinen
ja.
Ein bisschen ja,
naja,
schade
ist
für die Schweine, dass wir es so nennen. Das sind eigentlich Stinkesäcke.
Ja.
Ja.
Ist doch so, wo die Geister in die Schweine fahren und die Schweine hüpfen dann von der Klippe runter. So ungefähr ist dieser Limonadenmann, der aus dem Mars rausgehüpft ist, aus Österreich.
Aber wir waren ja bei Batman gerade. Sie
ja,
wollten
Batman.
Mir gerade was von Batman erzählen.
Genau, richtig. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Sagt Ihnen Fledermaus, Franz Reichelt, sagt Ihnen was?
Nein.
Der Elon Musk vom...
Ja, der Elon...
Vom 19. Jahrhundert.
Der Fliege.
Der hat nämlich... gibt es ein Video, wo der stirbt.
Dem,
kann ich nicht empfehlen, das anzuschauen. Wer, das ist sehr Franz Reichelt.
Ach so, aber nicht Elon. Ach so, ist das, war das?
Ein Schlesier.
Okay.
Der hat ein Fledermaus. Entschuldigung. Da hatte ich kurz eine Fliege im Hals. Ein Fledermausanzug gebaut.
Ja.
Und wollte damit vom Fliegen. Eiffelturm hüpfen.
So ein bisschen, ach so, so ein bisschen wie unser, Godfather of the Flight, Otto Lilienthal, der ja auch abgestürzt ist beim Flug.
Oder Saint-Exupéry.
Ja.
Der auch abgestürzt
der ist. Aber der hat gelebt dann noch, oder?
Man weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist.
Richtig, aber der hat ja auch in seinen Büchern, der kleine Prinz, nicht ja. wahr, geht's ja auch...
Petit Bras, sagt man ja bei uns in Frankreich.
Petit Bras. Petit Bras,
ja.
nicht wahr, das ist ja auch so ein Beispiel für Flieger, die auch Literatur geschrieben haben, nicht wahr?
Ja, die ja. Geschichten geschrieben haben.
Von und mit zum Fliegen.
Das müssen Sie sich auf jeden Fall mal anschauen, wo der Franz
stirbt.
Reichelt... Vom Turm runter hüpft, das ist wieder dieses laute
ja.
Stück, wo der...
Aber okay, also der hat sich, verstehe ich das richtig, der hat sich ein Flug...
Ein Wingsuit, würde
ein
man Wingsuit heute sagen.
Ein Wingsuit gebaut, Wingsuit. Selber, persönlich,
ja, selber.
Auch als Autodidakt wahrscheinlich
ja.
dann. Also ein Amateur, der diesen Traum eben...
Ein Fantast,
der quasi dem dieser Traum so nah... wurde, dass er ihn unbedingt ergreifen wollte
ja.
und dann hat er eben
hat einen Köpfer
dieses Wagnis,
gemacht.
Nicht wahr, diese,
ja.
diese Arroganz besessen, könnte man fast schon
Ach
sagen,
ja, ich weiß,
die Luft
Sie
herauszufordern.
Ja. Als Mensch. Die quasi diese Vermessenheit
ja.
Zu haben.
Richtig.
Sich mit Gott zu messen.
Richtig, genau.
The sky is the limit.
Richtig. Ja. Und dann kommt eben...
Aber für Franz Reichelt war der Boden sein Limit. Das muss man klar dazu sagen, im Gegensatz zu anderen Figuren. Richtig. Aus der griechischen Mythologie
zum Richtig. Beispiel. Aber um die wir jetzt gekonnt herumtänzeln, Herr Eisenbart, habe ich das Gefühl. Aber das macht ja
vielleicht,
nicht.
Vielleicht werden vielleicht diesen Namen an auch
und nicht. Vielleicht rufen Sie bei Radio Z an, wenn Sie wissen, um welche mythologische Figuren wir hier herumtänzeln.
Ja.
Und dann können wir das am Ende auflösen.
Das vielleicht. Ist richtig. Wir hören einen Text, wo es auch nochmal um Fliegen geht. Das ist ja ist heute auch das Thema sogar. Und zwar ein Text von C.H. Schmidtke aus Berlin. Es geht aber um einen Vogel, glaube ich. Bitteschön.
Beim ersten Knall bleiben die Dohlen sitzen. Die schmächtige Gans hinten links flattert kurz einen verschreckten Halbstart. Die Ruhe des übrigen Schwarms bringt sie zurück auf den Boden. Aufgeregter als die anderen bleibt sie gleichwohl. Sie pickt und scharrt und legt unter dem spinnwebdünnen Raureifglitzer das Schwarz der Ackerkrume frei. Die nächsten Schüsse fallen ineinander. Maschinengrummel tönt dazu. Fehlzündungen und ein alter Motor sind das von einem Schießauto, einem Scheißauto. Mit fettigem Orgeln schiebt es sich aus der sanften Kurve in Sicht. Viel zu viel Lärm für das bisschen Tempo und Steigung. Darinnen sitzt fast niemand. Vorn links so gerade mal einer, kleiner Leib, inmitten übermäßig großer Dose, wie die einzig verschmähte Sardelle in einer leergefressenen Familienpackung. Das Fischlein immerhin lenkt den ganzen Wagen. Keilkissen auf dem Sitz, damit es ordentlich über das Lenkrad ragt. Der dritte Gang ist ein Problem, länger schon. Das ist kein Schalten mehr, das ist ein blindes Schieben in führungsloses Galert, bis sich der Gang mit knarzendem Kranklaut so irgendwie noch einhakt. Jetzt in der Kurve dauert es fast zu lang. Der Motor versäuft ums Haar, derweil er eine stinkend blaue Schmodderwolke aus dem Auspuff grunzt. Das treibt die Dohlen nun doch in die Luft. Mit schwerem Krächz machen sie sich vom ausgesuchten Acker. Der Schwarm steigt auf und ordnet sich und zieht dann Felder einwärts ab. Nur die besagte eine, die allererstens flüchten wollte, ist wieder anders unterwegs. Statt sich da einfach einzureihen, flattert sie kopflos schnell drauf los, nimmt parallel zur Straße Flugfahrt auf und schießt in blödem Bogen so nach rechts, dass es sie direkt auf die Windschutzscheibe saugt. Ein weicher Knall, dann ist sie auch schon wieder weg. Die Scheibe ist noch ganz, ein wenig Federfett hat das Glas am Prallpunkt angeschmiert. Die alte Karre hoppelt in den Stand. Die Tür knarzt auf, der Steuermann heraus, hektisch zurück, der Schlüssel wieder raus, jetzt hampelt er den Straßenrand entlang. Da liegt das bisschen Vogelkörper, das eigentlich noch brauchbar wirkt. Nur ein paar Federn staken schief in Hals und Nacken, als wären sie nicht seine. Der kleine Mann gibt laut, er will jetzt etwas sagen. Dass Dohlen doch angeblich solche schlauen Tiere seien, dass sowas hier ja wohl niemals passieren darf. Nur sprechen kann er gar nicht mehr. Rotz und Verzweiflung schießen mit wilder Kraft aus allen seinen Poren, bis die Gelenke und der letzte Wille wachsweich werden und es ihn fast noch auf den Dohlenleichnam runterknickt. Wenn wer von uns dabei gewesen wäre, du oder ich, und hätte ihn trösten wollen sollen müssen, es würde uns jetzt langsam reichen. Hör endlich auf, du feuchter Schluchz! Er ist allein, er lässt es laufen bis zum Versiegen. 4 Autostunden weg von seiner Hause in Berlin. Denn das ist auch das Schlimmste. Es gibt ja nicht mal einen Grund für seine Reise. Nur weil er wieder mal nicht schlafen konnte. Statt sich zu wälzen, fährt er lieber nächtelang. Die paar Penunsen, die er hat, tauscht er dann ein für Kraftstoff und Bewegung. Manchmal parkt er noch irgendwo und schläft im Fond. Das Häuflein, das nicht Elend heißt und doch kein Fisch ist, sondern Mensch, der es so gern bis hierhin nicht gebracht hätte, an einem Donnerstag um 5.43 Uhr. Da geht die Sonne auf.
Wir wollten übers Fliegen auch sprechen.
Stimmt. Berühmte Flieger. Kennen Sie berühmte Flieger? Flieger und Fliegerinnen vor allen Dingen auch.
Ist der Rote Baron.
Was hat der getrieben?
Der ist unglaublich schnell mit seinem Flugzeug geflogen. Hat natürlich auch quasi auf Seiten für Deutschland. Aber da möchte ich auch nicht zu lange über Deutschland reden. Bomber Harris möchte ich hier an dieser Stelle anfügen.
Bomber Harris.
Bomber Harris.
Erzählen Sie doch mal, Sie können doch nicht einfach nur Namen in die Luft hineinpusten und dann erwarten, dass...
Er war mein Nürnberg-Bomber Harris.
Ja, toll. Und was? Man muss Ihnen alles aus der Nase herausziehen, Herr Eisenbart.
Mhm.
Kennen Sie eine berühmte Fliegerin, die zu weltweiten Ruhm gekommen ist?
Dann muss ich mal überlegen.
Ja, sehen Sie, Sie alter weißer Mann.
Ja.
Ich kann Ihnen eine sagen.
Sie mal mit Ihren. Hm? Wer?
Beate Use.
Berühmte Fliegerin.
Die ist berühmt. Die kennen Sie doch?
Nee. Ich kenne die nicht. Sagt mir nichts.
Kennen Sie nicht?
Nee.
Die hat sich engagiert.
Berühmte Fliegerin. Soll ich sie mal googeln?
Ja, können Sie mal. Machen Sie mal.
Einen Moment.
Glauben Sie mir das nicht, oder was? Oder kennen Sie einfach nicht?
Also ich google jetzt den Namen.
Die leben hinterm Mond. Das ist ja auch so ein Sprichwort, nicht wahr? In Sprichwörtern kommt ja Fliegen sehr oft vor.
Ja.
Also, sie leben hinterm Mond zum Beispiel, heißt sie leben...
Beate Use, Online-Store-Plattform für Sexualwellness.
Ja, der...
Plattform und Love Toys. Jetzt diskret und anonym bestellen. Frau Meisenstadt.
Ja, aber gehen Sie auf die Wikipedia-Seite von Beate Use, bitte. Nicht auf den Shop. Wir wollen ja die nicht kaufen, die Frau.
Ah ja. War eine deutsche Unternehmerin. Mhm. Die Kunstflugpilotin gründete in Flensburg den ersten Sexshop. In der Luft quasi, der erste Sexshop in der Luft.
Da sehen Sie auch, dass der Traum vom Fliegen,
ja,
der ja schon sehr alt ist, auch die Menschen beflügelt,
genau,
nicht wahr? Zum ungefähr so alt wie die Menschheit selber. Dass dieser Traum vom Fliegen die Menschen auch zu geistigen Höheflügen anregt, nicht wahr? Wenn sie da oben, sie kennen, nicht wahr, sie kennen den Ausspruch über den Wolken.
Ja, müsst die Freiheit.
Gründe ich einen Shop, einen Online-Shop, und befreie quasi die Sexualität. Nicht wahr? Ja. Das Fliegen und Sexualität hängen ja auch untrennbar zusammen. Ja,
Fliegen und Freiheit, das ist auch...
Freiheit, nicht wahr?
Das hängt auch zusammen.
Genau, und da sehen Sie, dass da...
Frei wie ein Vogel.
Frei wie ein Vogel.
Vogelfrei.
Vogelfrei.
Vogelwild.
Ja, ja, Wahnsinn, Herr Eisenbart.
Freiheit. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Gibt's ja auch von Westernhagen. Ich finde, wir sollten mal eine Sendung über Freiheit machen.
Das wäre vielleicht eine Idee, Herr Eisenbart.
Ja. Wollen wir noch einen Text hören?
Ja, gerne, gerne. Ich habe ja gesagt, der Kuchen ist sehr lecker übrigens. Aber
danke.
Ich glaube, wir haben jetzt doch sehr gut nahegebracht, welche kulturelle Bedeutung auch das Fliegen an sich.
Finde ich auch.
Hat.
Ja. Das war übrigens eben C.H. Schmidtke. Mhm. Bevor ich das...
Auch ein Flieger?
Bevor ich verpasse, den Namen zu sagen, der Herr Schmidtke war das aus Berlin.
Sehr gut. Danke, Herr Schmidtke. Hat er das auch selbst gelesen?
Ja, richtig.
Sehr gut gelesen.
Sehr gut gelesen.
Eins mit Sternchen und ich habe noch so ein, Sie kriegen dann noch, Herr Schmidtke, wenn Sie bei uns Ihr Heft vorlegen, kriegen Sie noch so ein Bienchen-Blümchen-Sticker hinein in Ihr Heft.
Wer auch sehr, sehr gut liest.
Ja.
Ist Verena Schmidt. Kennen Sie die?
Ja, selbstverständlich.
Natürlich kennen Sie die.
Aber dann kriegen wir jetzt auch bitte auch was zu hören.
Ja, sicherlich.
Vergeuden hier Sendezeit.
Sie liest kostbare einen Text Sendezeit. Von Arabella Block. Und es geht um die Eintagsfliege. Bitteschön.
Wie erklärt man der Eintagsfliege den Schlaf? Als wärest du kurz nicht. Als verlöschte das Licht. Als flögst du nicht dicht über der bebenden Haut des Tags. Sein oder nicht sein, summt sie und lacht, wach und sterblich.
Huhu, ich bin die Taube vom Kopernikusplatz. Ja, Sie haben mich bestimmt schon mal gesehen. Und ich höre gern Guten Morgen Nürnberg auf Radio Z. Das ist meine Lieblingssendung.
Ist hier eine Taube im Studio? Das gibt's doch nicht. Na sowas.
Tauben, also...
Oh, Sie waren das.
Ach so, ja, Entschuldigung, ich habe hier gedacht, ich...
Sie haben mich ganz schön aufs Korn genommen. Um mal in der Sprache, im Speiseplan der Taube zu bleiben. Aufs Korn nehmen, kann man auch sagen, zum Beispiel.
Man kann aber auch einfach feststellen, an dieser Stelle mal, wie alt eigentlich der Traum vom Fliegen ist. Er ist so alt wie die Menschheit selber.
Können Sie sich verbürgen für diese Aussage eigentlich? Haben Sie das selbst geprüft?
Ja, selbst. Es gab ich auf mehr als mehreren Quellen habe ich das.
Sie waren ja vorhin schon bei den Sumerern.
Sumerern, ja. Da wurden auch schon Tauben gezüchtet übrigens zu der Zeit.
Wirklich?
Da ist die Querverbindung wieder da zu der Taube. Ich war also die Taube ist ja eine der ist so alt wie die Menschheit selber, könnte man fast sagen. In dem Sinne, dass die Taube uns Menschen schon sehr lange begleitet als Zuchtangelegenheit. Ich habe auch, wenn Sie wollen, können wir ein bisschen über Tauben reden. Sie wissen, ich habe da einen kleinen, weil die mir immer den Balkon voll kacken und ich muss die versuchen, mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen.
Na, also, und dann, also das ist wirklich unangebracht.
Da wollte ich aber jetzt gar nicht ins Detail rein. Ich wollte Ihnen ein paar Tauben-Facts kredenzen, wenn
Gerne.
Sie wollen.
Gerne. Oh, ich habe jetzt leider nicht den Jingle Rubrik Fakt.
Ja, Fakt, richtig, Fakt. Das wäre jetzt wieder die Rubrik. Ich mache das wieder so wie letztes Mal und dann fügen wir das im Podcast, ist es dann wieder gut.
Ja, also, den Podcast können Sie im Internet
angucken. Machen Sie sich bereit, Herr Eisenbart, auf eine spannende Reise in die Welt unserer kleinen grauen Feinde. Also, eine Stadttaube hinterlässt 4 bis 10 Kilogramm Kot pro Jahr, was bei größeren Beständen zu massiven Verschmutzungen überall dort führt, wo Tauben längere Zeit sich aufhalten tun. Da Tauben größere Nahrungsmengen im Kopf zwischenspeichern können, kann es insbesondere bei Gebäuden, die als Rastplatz beliebt sind, zu einer Anreicherung von Kot kommen. Abgeschätzt werden Mengen von 0,5 bis 1,5 Gramm pro Vorgang, was etwa 11 bis 16 Gramm pro Tag heißt. Fakt. Tauben wurden früher extra wegen ihres Kots gehalten. Also, wissen Sie, wegen Düngemittel. Fakt. Taubenkot sieht eigentlich anders aus, als wir ihn kennen. Laut WDR ist der weiße, eher flüssige Kot der Stadttaube ein Zeichen falschen Futters. Zumal normalerweise sollte Taubenkot dunkler und fester sein. Fakt. Chinesische Wissenschaftler haben Tauben ferngesteuert. Die Forscher pflanzten den Tieren Elektroden ins Gehirn und gaben ihnen eine Fernsteuerung. Dann haben sie sich gegenseitig gesteuert. Fakt. In der Antike galten Tauben als besonders rein. Man glaubte nämlich, dass die Tiere keine gelbe Galle besäßen. Diese wurde als Sitz des Bösen im menschlichen Körper angesehen. Fakt. Tauben produzieren in ihrem Kopf, anders als alle anderen, also als fast alle übrigen Vögel, eine Art Milch. Sowohl Männchen als auch Weibchen können die nahrhafte Flüssigkeit bilden, mit welcher der Nachwuchs gefüttert wird. Wir sind gleich durch, Herr Eisenbart. Keine Sorge. Fakt. Die einzigen Wirbeltiere, bei denen Männchen und Weibchen genauso viel von dem Hormon Prolaktin Prolaktin produzieren, sind Tauben. Das erklärt, so argumentieren Wissenschaftler, warum sich bei Tauben beide Elternteile gleich viel um die Aufzucht der Brut kümmern. Fakt. Jetzt reicht's aber dann auch mal. Aufgaben aus Intelligenztests, in denen es gilt, Gegenstände in Räumen zu erkennen, lösen Tauben schneller als der schlauste Mensch. Fakt. Das waren die Tauben-Facts. Facts.
Das war toll. Ich habe aber ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt.
Ja.
Vielleicht finde ich
Haben Sie geguckt, wie alt der Traum vom Fliegen ist?
Nee, wissen Sie das zufällig?
Wie alt er ist? Ja, weiß ich. Sage ich aber nicht.
Dann würde ich gern einen Text hören. Wir finden das bestimmt noch raus im Laufe der Sendung, wie alt der Traum vom Fliegen ist im Vergleich zu der gesamten, sage ich mal, der Zeitspanne unserer Existenz oder der Existenz der Welt. Vielleicht ist der Traum ja schon viel älter als, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre existent. Das werden wir für Sie recherchieren und eruieren, liebe ZuhörerInnen auf Radio Z. Und hier kommt ein Text von, wir gehen nochmal zurück ins Reich der Insekten. Es geht um eine kleine Motte. Haben Sie Motten auch zu Hause schon einmal gehabt?
Ja. Kein Bock drüber zu reden.
Ein Text von Harald Kappel, gelesen von Kim Jamati. Bitte sehr.
Im silbergrauen Regen aus dem dunklen Moor unter den niedrigen Kiefern schlüpfe ich aus der alten Haut, hinterlasse milchweiße Fetzen, krieche rücklings, aber voller Hoffnung über Wurzeln und Steine. Erscheine eigenartig schön in fremden Augen, in deinen Augen, bleibe ich eine heuchelnde Made ohne Einsehen. So altere ich schnell unter der grünen Lampe des Waldes, wohne im Bootssteg, tief im Eisenholz, blinzele gelegentlich in die träge Sonne, nage Bitternis in den Magen, schmecke rieselnde Verzweiflung, und doch glitzerst du, unsterblich. Ich werde niemals fliegen im silbergrauen Regen.
O göttlicher Charles, o göttlicher Charles, ich sah eine Abbildung auf einer Briefmarke. Dein Gesicht strahlte im Sonnenlicht, o göttlicher Charles. Thank you.
Fälle. Soweit ich weiß, bist du gestorben. Und nicht dein Sohn Charles. Vom Fliegen, meine sehr verehrten ZuhörerInnen, ist alt. Das kann man durchaus
das
sagen.
Das kann man sagen. Man kann sogar datieren fast. Die Wissenschaft ist sich da eigentlich einig,
ja,
dass der Traum vom Fliegen so alt ist wie die
so
Menschheit
alt.
Selber.
Ja, selber, ja.
Damit ist dieses Thema eigentlich auch, ist zu dem Thema alles gesagt, zu der alt. So, ich muss mich kurz... Entschuldigung. Also, wir können mal kurz... Wir haben jetzt sehr viel über das Fallenlassen von Säcken...
Haben Sie das schon mal untersuchen lassen?
Was?
Haben Sie das schon mal untersuchen
lassen? Was?
Mit Ihr Problem mit den Gasen.
Ach so,
die
nein.
Die aufsteigen.
Das hat auch mit Ihrem Backpulver in Ihrem Kuchen zu tun.
Nee, ich... Das, wissen Sie, was das ist?
Was?
Ich weiß es auch nicht, aber
ich
vielleicht...
weiß es auch nicht. Backpulver ist ein reines Treibmittel...
Ja,
was ich sagen wollte ist, wir waren jetzt gerade sehr viel in der Tierwelt. Wir haben uns ein bisschen mit den Tauben vergnügt. Wir haben sie mit Exkrementen beworfen. Wir haben uns über Fliegen unterhalten.
Ja.
Wir haben uns über alte Mythen und Sagen unterhalten.
Erstmal herzlich willkommen zurück in der zweiten Stunde bei
Eisenbad.
Hartpoppen. Eisenbad und Meißendraht, heute über das Thema.
Aber ich wollte nicht Fliegen. Es hat ja dank Herrn Lilienthal und den Gebrüder Wright hat es ja.
Ja.
Was ist denn heute los mit meinen.
Naja.
Also, haben wir es ja geschafft, nicht wahr? Ein Gerät zu bauen, das wir besteigen können, nicht wahr?
Ja.
In das wir hinein können. Nach vielen unglücklichen Versuchen mit heißer Luft. Hat es dann doch geklappt. Das Flugzeug war geboren.
Ja.
Und jetzt ist das ja fast schon Normalität für viele.
Ja.
Auch mal von, sagen wir, Berlin nach Hamburg zu fliegen.
Mhm.
Wo es natürlich jetzt gesellschaftliche Fragen sich anschließen, ökologische Fragen sich anschließen.
Kann man ja auch ein Taxi nehmen.
Kann man theoretisch auch ein Taxi nehmen. Oder eine Kutsche als Beispiel.
Oder Mitfahrgelegenheiten.
Mitfahrgelegenheiten, mit Fliegelegenheiten, wenn jemand einen Privatjet hat zum Beispiel, dass er dann bei Luft dann sagt...
gibt auch noch andere Anbieter.
Ja, dass er dann reinschreibt, hier bin aufgeschlossen, rede nicht gern, aber nehm gern Leute mit, die dann auch mit mir schweigen. Wenn ich von Berlin nach Hamburg fliege.
Aber nur wenn man möchte.
Jedenfalls, es gibt jetzt eine Zeit lang galt ja Fliegen auch als ein Luxusproblem, im Sinne von, dass man damit quasi zeigt, dass man ein bisschen Geld hat.
Ja.
Und dann nach Kambodscha zum Shoppen fliegt.
Ja.
Und jetzt allerdings, seit sich die Gesellschaft immer bewusster wird, dass wir in einem Problem leben,
ja,
in dem es auch darum geht, Treibhausgase zu reduzieren, gibt es jetzt sowas wie den Flugscham? Haben Sie davon schon mal was gehört?
Flugscham.
Der Flugscham.
Der Scham.
Sie gucken schon wieder. Ich weiß genau, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Unterstehen Sie sich. Ich will nichts von...
Sie meinen den diskreten Scham des Fluges.
Das ist okay. Das lasse ich noch akzeptiert sein.
Naja. Kenne ich natürlich.
Ist ein neues Wort, das jetzt auch im Duden gelandet ist, deswegen für uns als Sprachinteressierte auch sehr interessant. Also das Wort hat Eingang in den Duden gefunden.
Ja.
Und bezeichnet quasi das Bewusstsein, dass man mit dem Fliegen auch, dass das nicht nur gut ist, dass es auch eine Grenze geben muss. Und dass man vielleicht auch mal nicht alles machen muss, was geht.
Ja, das finde ich sehr interessant eigentlich.
Bitte? Ich habe mich gerade gekratzt am Kopfhörer. Es wackelt dann alles und dann hört man nichts mehr. Sagen Sie nochmal
bitte. Finde ich sehr interessant.
Was? Das mit dem Flugscham?
Mit der Flugscham.
Ja. Ja, aber was ich sagen wollte ist...
Es ist die Scham, ne? Sie wissen das schon.
Okay.
Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass man zum Beispiel nicht mehr nach Griechenland fliegt.
Ja.
Wo ja die griechische Mythologie auch geboren ist, die fast so alt ist wie der Traum vom Fliegen. Da darf man nicht mehr hinfliegen.
Ja.
Man soll lieber mit dem Zug fahren.
Ja, zum Beispiel nach Zug in der Schweiz.
Oh, aber gleichzeitig gibt es ja Mission X nach Mars. Da darf man jetzt noch hinfliegen.
Ja, richtig. Also der Weltraumtourismus, da haben wir ja kurz, haben Sie mich ja abgewürgt. Geht jetzt bald wieder los mit dem Tourismus.
Ja,
für
Mission
45
X.
Millionen Euro sind Sie dabei.
Kennen Sie Mission X?
Ja, natürlich.
Das ist von
mit TESA.
Elan.
Mit TESA. Mit TESA zum Mond.
Mit TESA?
Ja, mit TESA zum Mond.
TESA ist dieses Auto.
Ja. Ja, also der kommerzielle Flug zum Mond, das ist jetzt kein Traum mehr, nicht wahr? Sie kennen natürlich den Flug zum Mond als auch quasi die letzte menschliche Grenze, die noch überschritten werden konnte.
Ja.
Ist aber natürlich...
Müssen wir auch noch drüber reden.
Natürlich, klar.
Jules Verne.
Ja, richtig,
Jules Verne. Fluge zum Mond, Fluge...
Fluge zum Mond. Jules Verne hat sowieso sehr viel vom Fliegen geträumt, nicht wahr? Vielleicht ist Jules Verne auch so alt wie die Menschen. Sie haben, der hat ja auch geschrieben, dass man in 90, 80 Tagen ungefähr 100 Tagen um die Welt kann.
Wenn Sie mich fragen,
Entschuldigung,
ich habe jetzt einen ganzen Kuchen im Mund. Aber Jules Verne ist für mich der Elon Musk vom 19. Jahrhundert.
Aber hat der PayPal gegründet auch?
Gibt auch andere. Gibt auch
Zahlservice.
Gibt auch Wirecard.
ByBuddy.
Mhm. Nee, Jules Verne.
Ja, Jules Verne. Also ein Träumer, nicht wahr?
Der hat auch viel Gras geraucht. Wissen Sie.
Ja.
Elon Musk.
Stimmt, ach ja, der ist ja auch.
Der hat gesagt, dass man manche Radiosendungen nur bekifft ertragen kann.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das finde ich überhaupt nicht.
Er ist ein Entrepreneur.
Entrepreneur. Also ich finde zum Beispiel unsere Sendung.
Ja.
Da sollte man im
nüchternen Zustand sein.
Ja, im vollen Besitz seiner geistigen Kapazität.
Aber es verleiht ja auch Flügel, nicht wahr? Ein bisschen, wenn Sie dann etwas rauchen, können Sie vielleicht auch ein bisschen
fliegen. Worauf spielen Sie jetzt an?
Auf diesen Film. Da gab es so einen Film, wo der Hund dann raucht und dann mit dem Sofa wegfliegt. Filme sind doch auch Literatur, haben Sie immer gesagt.
Das stimmt,
das ist Ihr Credo. Ich habe das mal in so einem Film gesehen, wo die nach einer Imbissbude suchen. Eineinhalb Stunden lang nach einer Imbissbude suchen. Ich glaube, da hat der Hund geflogen. Können Sie mir das erklären?
Das ist auch, ich glaube, wir müssen mal kurz in uns gehen und rausfinden, was da eigentlich los war mit dem Hund. Hier kommt ein längerer Text von Katja Schrammel. vertont von der wunderbaren Senta Hirscheider und Christoph Mau. Und der Text heißt Schlupf. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir gehen mal, ich glaube, wir gehen mal in die Küche.
Ja, wir gehen mal in die Küche.
Wiederhören.
Und ist doch so, dass du die Tür aufreißen möchtest und so viel Verlangen hast in dir drin, dass dir die Flügel herauswachsen müssten aus dem, was die anderen anschauen für deinen Buckel. Wenn eins bloß Augen dafür hätte und hätte an dich noch einen Glauben. Aber das gibt's ja nicht auf der beschissenen Welt. Was dich beißt, sind nicht deine Flügel, die herausstoßen mit aller Gewalt. Das bleibt ewig dein Buckel.
Aus Marie-Louise Fleißer, Der starke Stamm. Dem Kasper wird's Schlupfloch.
Gömstelen. Fußnote 1. Schwedisch. Schlupfloch.
Unterm Fürst zugemauert, weil er zu oft gegens Fenster geflogen, zu viele Brüche im Glas verursacht, als dass ich's noch vertragen möcht. Ihm nachtragen tue ich's nicht, doch die Scheibe Glas will keiner mehr herrichten, reparieren. Wo soll er jetzt hin? Sucht er sich, eins, neues Versteck? In Ritzen und Schlitzen hinter Mörtel versteckt? In Büschen und Hecken vom Gestrüpp verdeckt?
Kriechen, krabbeln, krauchen.
Seit das Navi keine Großbuchstaben mehr kennt, folgt er täglich
dem Weg. Keine Ahnung, wo es endet.
Wohin er auch schaut, überall nisten sie schon, ziehen die Brut hoch, stopfen die Schnäbel, verteidigen lauthals ihr Revier. Was soll er noch hier? Scharrfüße machen? Wandert er aus? Wohin könnte er gehen? Welche Wege liegen ihm? Er hat keine Heirat, Heimat mehr. Seit Wochen siehst du ihn,
Epitheton ornans,
unschlüssig umherirren,
trödeln bis treideln.
Verwirrt ackert er deine Blumenbeettröge dir durch. Doch da liegt längst kein Korn mehr. Die Ratten haben's dir Jahr um Jahr leer gefressen. Du pflanzt nichts mehr an. Seit dir der Kasper gegens Fenster geknallt, er weiß, dass du's beschriebst, bevor er's tat. Das hat nichts geholfen. Wie der Stein für dein Herzblut nicht das Virus verhindert, das sich stets wie im richtigen Leben
klandestin
nur unter der Nachweisgrenze in deine Texte geschrieben. Seit er dir, ungelogen, gegen die Scheibe geflogen, auf das sie gesprungen geklirrt, sorgst du dich, er möcht dir was sagen, was nicht dein Ohr erreicht, weil du lange schon taub für sein Geschrei.
Krakeel, Krawall, Klamauk.
Und auf eins, Leben, Verbleib,
Verderb,
wirft er sich in deine Ruhe hinein, schneidet die Kabel des Rats dir in zwei, dass du nicht mehr entfliehen kannst. Ja, du machst ihn verantwortlich, auch für all die Muskeln und Sehnen, die du dir auf der Flucht
überspannt,
verrissen, auf dass du gelähmt in deinem Zimmer hockst und zum Fenster rausstierst wie der Narr.
Am liebsten würdest du es ausreißen.
Du willst ihn nicht hören.
Kiviv?
Was könnte er dir sagen? Die Zeit
hier
sei vorbei? Es wäre notwendig, weiterzuziehen, weil wir alles erreicht, was wir einst wollten, nämlich frei sein? Warum lässt du ihn nicht mehr ein?
What is your way? Hospitality or hostility?
Die Stangen des Käfigs kannst du ergreifen, mit deinen Schritten an seinen Rändern entlang die Größe ermessen, die dir hinter Gittern verbleiben, dagegen anrennen,
einschlagen, zersägen, aufdehnen.
So viel Kraft hast du gesammelt, so viel Schwung geholt, dass du die Lücke geschaffen, die breit genug, dich durchzuzwängen.
Und kein Gewicht, das sich an dich gehangen, um dich auf dem Boden zu halten, konnte es verhindern, dass du entschwunden, ausgeflogen und nicht mehr zurückgekehrt bist. Bravo, mein Mädchen, das hast du gut gemacht. Dazu braucht eine Schneid.
1. Leben lang das Schicksal der Geburt verarbeiten.
2. Aber da draußen das Land, die Welt, die Ferne ist weit. An was orientierst du dich auf deinem Flug? Wohin soll es gehen? Du bist jung, endlich
flügge.
Es spielt keine Rolle, wenn du dich verausgabst, du erholst dich schnell und kein Ausflug erschöpft dich, dass du nicht schnell wieder regenerierst. Du tust alles, was geht, austesten, probieren, versuchen, einfach mal schauen, kurzer Halt, Stopp.
1. Pause.
Und schon geht's wieder weiter voran. Du baust dir 1. Nest, jetzt weißt du, wie es funktioniert. Du findest 2, 3 komische Vögel, denen es ebenso geht. Ihr zieht um die Häuser.
Sensationslust.
Ihr lasst es euch gut gehen. Du suchst dir 1. Bleibe.
Dach über Hals über Kopf.
Und brennt 1. Ab, stürzt 1. Ein. Es findet sich stets 1. Neue, weil dein Flügel so stark, dass sie dich immer weitertragen. Du suchst nicht mehr auf dem Boden nach all den Resten, die andere übrig lassen. Du mischst dich unter sie, willst vom frisch gebackenen 1 Stück abzwacken. Entwickelst das Schreiben, um selbstständig zu werden, baust dir im Nebel nichts weiß 1 Festhaltegrund auf Buchstaben schwarz. Errichtest 1 Haus, das 1 Schatten wirft auf deinen Weg. Und wunderst dich, warum es so dunkel um dich herum. Schaust dich im Spiegel an, deine Silhouette sieht gut aus. Und wenn nicht, bricht's aus dir heraus, brichst du zusammen. Und du stehst wieder auf, denn aufgeben gibt's nicht, das ist verboten. Du gehst nicht mehr nah ran, hältst deinen Abstand, beobachtest nur aus Distanz. Du merkst, wie die Regeln dich tragen, die hast du
regelgehörig
mitgenommen. Sie sind dir eingebrannt. 1. Narbenkennzeichen ist gleich Brandmal.
Stigma.
Das trägst du herum. Und nur
1-mal
im Frühjahr, wenn die Federn vom Frühling dir glänzen, fällt's nicht auf. Im Winter aber musst du dein Kleid verstecken, das jeden Tag älter und grau-rauer gegen die Reinheit Schneewittchens,
Ballett und Pferdemädchen
absticht. Jetzt schimmert's schon nicht mehr. Die Ausflügel werden kürzer. Du brauchst immer länger, dich auszuruhen. Liegst Tage und Wochen herum und weißt nicht, ob's Kopf, Körper, Seele,
Knopf, Kropf, Siel,
womit du zuerst zu tun. Bist du mehr müßig oder nur müde?
Fußnote 2. Schwedisch. Knopf. Umgangssprachlich Birne, Kopf. Kropp ist gleich Körper. Sjelf ist gleich Seele. Sjelf ist gleich Selbst.
Zwischen der Angst des Eingesperrt- und Ausgeschlossenseins bist du beschäftigt. Ständige Wiederherstellung des Alleinseins. Noch pfeifst du 1 Lied, nicht immer 1 Neues. Singst alte Weisen, auf dass sich die Töne im Winde verlieren? Wenn die Luft sie auf, mitnimmt, hoffst du, werden sie nicht wiederkehren. Du kannst dich befreien, denkst du, wenn du sie weiterträgst, bis aufgibst. Und tatsächlich verirren sich halbe Melodien im Wind der
Grundgütiger.
Dir günstig, günstig. Doch bleibst du zurück mit 2, 3 Tönen, die ihren Halt und Zusammenhang verloren. Du traust dich nicht suchen und sie verknüpfen. Was, wenn wieder die alte Klage nur
Superfütation
deinen Lippen entströmt? Das immer gleiche Lied, alles wäre vergebens. Und du verstimmst bis verstummst. Trankst du den Brunnen leer oder suchte das Wasser sich 1 neuen Weg? Nur du bliebst hängen auf dem trockenen Grund, unfähig, dich zu bewegen. Selbst. Autonomie. Selbst. Veränderung. Selbstsuche. Ich möchte, eins, andere werden. Defizite beheben. Mein Leben ändern. Was davon wolltest du, willst du noch? Das Alte hast du aufgegeben. Das Neue lässt sich nicht greifen. Der Schmerz nur schreibt sich tief in die Haut. Die muss gefärbt und gegerbt werden, auf dass man sieht, was innen verkehrt, das Innere nach außen gezerrt. Und draußen zieht mit dir der Kasper radikal seine Runden, wartet darauf, dass du die Fenster öffnest. Kommt er herein oder möchte er, dass du hinaus? Du weißt schon, dass du selbst warst, die dafür sorgte, dass ihm das Nest versperrt wird, dass er jetzt häufiger noch als zuvor, weil verwirrt, gegen Scheiben und Mauern klirrt, erinnert den Schlupf, den du ihm verwehrst. Wie willst du leben ohne ihn? Wie soll er singen ohne dich? Du möchtest dich trösten, exkulpieren, dass es noch zwei Lücken gibt. Auf der anderen Seite, die noch keiner gesehen, keinen Schaden angerichtet, doch du hast sie ja längst verraten vor lauter Furcht. Er möchte dorthin ziehen, die nächsten Scheiben zerstören, und jetzt sind sie alle zu, aus, kaputt und vorbei. Merkst du nicht, wie er flieht? Er lässt dir keine Ruhe, aber vertraue nicht drauf, dass er nicht ohne dich kann, dass du dir aussuchen könntest, ob du ihn hörst oder nicht, dass du ihn hinhalten, holen kannst, wenn du ihn brauchst, und aussperren, wenn dir sein Klageweh, Klageweckruf zu viel. Der Kasper ist eigen, ich weiß nicht, ob er sich in eins Tiefe stürzt, wenn du ihn nicht erhörst, keinen neuen Schutz gewährst. Er wird doch immer die Flügel breiten. Doch wie lange werden sie noch zum Abflug, Überflug, Wegflug, Ausflug? Vielleicht möchte er in den Käfig zurück, weil er alt und müde des Ungewissens sich ausruhen möchte. Seine Stimme wird heiser, und wenn auch das Lied nicht neu, wird's doch leiser. Ihr könntet so schön gemeinsam krächzen. Was also wirst du tun? Ihn die letzten Geschichten erzählen lassen, die ihn noch quälen, auf dass sie hinaus in der Welt vom Wind vertragen wie deine O-Töne? Du weißt, dass kein anderer kommen wird. Kein neuer Vogel mit lustigen Melodien. Wenn der Ursprung des Schreibens das Gefühl des Gefängnisses ist, des Eingesperrtseins und der Not des zwanghaften Entfliehens, brauchst du's, um eins Grund zum Schreiben zu haben? Fließt du den Käfig, machst du dich frei oder entziehst du dir den Boden? Was, wenn du aufhörtest? Was, wenn alles weggeschrieben? Bleibt dann nur leere Hülle? Oder wirst du eins neuer Mensch, eins unbeschriebenes Blatt? Warum hat Robert Walser aufgehört zu schreiben? Wie oft muss man sich häuten, bis man die letzte feste Haut in Fetzen haut, die keiner mehr durchdringt? Manchmal, wenn ich dich draußen sehe, wie du dem Wasser übers Antlitz blickst, wie du Ausschau hältst, Epiphanie, nach der Frau am Meer, ob nicht ihr Schiff endlich käme, das dich mitnähme, auf das eins andere vorangänge, die des Weges gewiss, dass du aufgeben könntest, dich abzumühlen, wie du sehnsuchtsvoll nach eins Steuer schielst, das dein Ruder obsolesziert. Flieg ich gern auf und ziehe eins Runde, lenke deinen Blick auf mich, dass du dich erinnerst, dass du am Boden Schritt für Schritt, dass sie im Wasser Zug um Zug und ich in der Luft Schlag um Schlag, dass du dort unten Schwerkraft, dass sie da drinnen Schwerlicht und ich hier oben schwerelos, dass jeder und jede sein Element und wir nicht ohne einander auskommen können, nicht voneinander los. Auch wenn sie immer nur schweigt, wenn ich schreie und du versuchst, uns wegzuschreiben, auch wenn wir nicht wissen, wer von uns mehr fühlt, denkt oder meint, weint, wir sind alle dabei. Wir sind die drei Grundsünden: Gier, Torheit und Zorn. Wir sind uns einander Existenzberechtigung. Wir sind alle 3, 2, 1. Hab ich dir schon gesagt, dass nicht der Kasper damals die Sichtgläser fliegend zerschlug, sondern 1. Unbekannte auf der Suche nach 1. Ventil für den inneren Druck? Oder aus welchem Grund sonst? Mit uns hatte das gar nichts zu tun. Oder wer schießt schon auf den Kasper? Und doch hat deine Angst sofort alle Angriffsflächen verbaut, hat die Sprünge im Glas dem Kasper in die Flügel geschoben. Wär's nicht an der Zeit nun, wo du's weißt und bereust, dass du ihm die Tür öffnest und entgegenkommst? Sein Geist sucht dich heim, du siehst ihn draußen im Baume sitzen. Aus Zweigen hat er sich 1. Form gebaut. 1. Silhouette sitzt er da und schaut dir herein. Wem Herr will, bli glömt nu.
Fußnote 3. Schwedisch. Wer will jetzt hier versteckt? Gömmt. Vergessen. Glömmt. Werden.
Wir müssen hinaus aufs offene Meer. Dort harrt unser 1. Dame. Lass sie nicht länger warten, es gibt nur 1. Schicksal, dem kommst du nicht aus, du kannst dich nicht ducken, dauernd im Dunkel, du kannst nicht zurück, zum Löschen ist's nun zu spät. Das Feuer hat um sich gegriffen und keine Flucht hilft. Kämpfen musst du selbst. Nimm deine Regeln und Grenzen, begehre auf. Ewige Jugend, die erwachsen werden will und sich nicht traut. Rebelliere gegen die eigenen Schranken. Krall, Krampf, krank dich nicht fest mehr. Wie oft muss ich sagen, let's go. Sei 1 mal nur, statt dauernd zu werden, sei einfach da, als ob du schon fertig und jeder Tag mehr wär 1 Geschenk. Fasse dich und setze Framing den Rahmen im Einklang mit dir. Erfülle den Auftrag, beende das Werk. Vertraue aufs Wort, auf seinen Sinn. Wer, wie, warum, wozu's gut. Vertraue darauf, dass sich's erfüllt. Und dann geh auf in der Welt ihrem Geräusch. Sich mit dem Tod aussöhnen ist gleich mit dem ungelebten Leben.
Die Menschheit ist schon einigermaßen alt, ähnlich alt, ist wahrscheinlich der Traum vom Fliegen. So, den kennt man auch lange schon, weil vielleicht haben sich die Menschen gedacht, hey, das möchten wir auch können. Haben den Fliegen zugeguckt, wie anmutig sie auf ihrem Schnitzel, gibt auch andere Mehlspeisen zum Beispiel, gelandet sind und sich ein Stückchen daraus gefräst haben und damit auf den nächsten Baum geflogen sind. Und da ist eine große Sehnsucht.
Und jetzt können Sie mir jetzt noch vielleicht, also wie war das jetzt mit dem Hund? Also das hat... Sie haben jetzt angekündigt, Sie hätten da was sich, also Sie hätten da was rausgefunden durch Denken, dass der Hund geflogen hat.
Flughund, habe ich mir gedacht, Flughund.
Ach so.
Der Batman.
Der Batman.
Das ist der Flughund.
Ah.
Sie verstehen?
Ja.
Flughund.
Etwas
wie eine Fledermaus, nur ein bisschen größer und eine dicke Schnauze.
Auch netter.
Lieb, ja.
Die gucken immer so.
Ja, gibt's viele schöne Videos, wo die Bären essen.
Okay, Herr Eisenbart, und dann haben Sie, also ja, Sie wollten, haben gesagt, vorhin, als wir waren dann noch in der Küche, haben dem Text zugehört. Und weil unsere Gehirne anscheinend.
Ja, ich wollte über Fliege reden.
Fliege?
Fliege.
Fliege. Die Fliege.
Pfarrer Fliege.
Pfarrer Fliege. Oh.
Wissen Sie noch? 90er Jahre. Talkshow. Wo die so mittags, wo die immer hingehen und gesagt haben, ich glaube, dass meine Katze einen Draht zu Gott hat. Okay. Und Fliege saß dann da und hat verständnisvoll genickt und hat gesagt, ja, das kann schon sein. Wissen Sie noch?
Dass die Katze einen Draht zu Gott hat? Ja. Aber das ist ja dann auch, wir waren ja gerade noch bei den Tauben, die ja auch Zeichen für Göttlichkeit sind.
Ja, da wollte ich Ihnen auch noch was vorlesen. Ach so.
Ja.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass die Tauben so... so viel Kot machen.
Ja, ist richtig.
Und das ist auch der Grund, warum viele Tauben auch nicht so gemocht werden und um ihr Leben fürchten müssen.
Aber, wie gesagt, die sind ein Zuchtobjekt.
Ja.
Seit alten Zeiten schon.
Ja.
Und sie stehen natürlich für den Geist, nicht
wahr? Genau.
Und sie stehen für Frieden natürlich.
Ja. Der Heilige Geist.
Richtig. Und eben ein Zeichen, ein Boten, ja. Botenstoffe Gottes.
Ja.
War nicht der Kot.
Mit dem Zweig.
Ja, mit dem Kot.
Mit dem Olivenzweig mit abgemacht dem Kot, und dann die Kot. Oliven gegessen und hin, also.
Jedenfalls, die Tauben kämpfen viel.
Ja.
Deswegen ist mir also völlig unbegreiflich, warum die ein Zeichen des Friedens sind.
Ja.
Das wollte ich nur mal auch gesagt haben. Warum waren wir gerade bei den Tauben? Ich wollte gerade irgendwas wegen der Tauben sagen.
Ja, ich wollte noch was vorlesen.
Ja. Sie wollten was.
Weil Sie so abschätzig über Tauben gefaktet haben vorhin.
Ich finde die faszinierende Tiere.
Hier.
Ja?
Facebook.
Ja?
Die Stadt Nürnberg ist ein Tierquäler, steht da.
Was?
Denn,
was? Das kann doch nicht sein. Unsere Stadt Nürnberg doch nicht.
Schaut euch an, wie sie um jedes Körnchen kämpfen.
Wer,
wie sie um ihr nacktes Leben kämpfen. Bitte sagt uns, wo
der Bürgermeister König kämpft um jedes Körnchen im Haushalt. Wir hatten das schon wegen dem Oboisten. Maximal eine Mehrzweckhalle, was die da haben momentan.
Erbärmlich, wie die Stadt der Menschenrechte. Die Rechte der Tiere, insbesondere der Tauben, mit Füßen tritt. Und diese Stadt will europäische Kulturhauptstadt 25 werden.
Also zieht der oder die Posterin,
ja.
Zielt hier quasi diesen Traum der Menschheit, quasi diese kulturelle Tiefe des Ganzen, gleich mit hinein in den Diskurs um die Kulturhauptstadt, der ja eigentlich schon. Also Nürnberg ist ja auch nicht Kulturhauptstadt geworden, insofern.
Ja, warum?
Ja,
weil die Tauben.
Wegen der Tauben, weil die Tauben sind natürlich Kulturgut.
Ja, die Stadt der Menschenrechte.
Weil das macht Nürnberg ja auch zu Nürnberg. Ich meine, man kennt uns ja wegen der Tauben.
Wissen Sie, wer
noch? Nirgendwo sonst gibt es diese Tauben, also diese speziellen Tauben, die
Guten Morgen
Nürnberg hören zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Ja, alle anderen mögen das nicht.
Die wurden hier angesiedelt,
ja.
Vor vielen tausend Jahren.
Von den Sumerern.
Ja. Und jetzt passen Sie auf.
Ja.
Aus der gleichen Gruppe, da gibt's noch einen Artikel. Tiere sind Lebensgefährten des Menschen, steht da. Tierschutz ist unsere Pflicht gegenüber der Schöpfung. Dies betonte, Achtung, Dr. Markus Söder, anlässlich der Verleihung des Bayerischen Tierschutzpreises in Nürnberg. Das war vor 10 Jahren. Und was ist passiert?
Was schon, die Tauben picken um die Körner.
Ja.
Immer noch.
Die Armen.
Immer noch picken die um die Körner.
Und jetzt
jedes
Korn
picken die.
Wissen Sie was? In dieser Gruppe, da wird auch gerne Fliege gepostet.
Was haben Sie mit der Fliege? Ich wollte noch was über... Sie haben ja vorhin...
Der Jürgen Fliege. Der Pfarrer Fliege.
Ja, was ist denn mit dem?
Der ist nämlich Querdenker jetzt.
Ach so, den gibt's noch. Lebt der überhaupt?
Der lebt noch, der ist Querdenker.
Ja, das ist ja...
Der war in München.
Schwierig.
Hat er gesprochen, hat gesagt, die Tauben sind
Schuld an Corona.
Nein, sind ja auch leid, dass Markus Söder sie dauernd anlügt und sagt, wir sind die Stadt der Tauben. Und das finde ich sehr interessant, dass das mit den Tauben, die TaubenrechtlerInnen und Jürgen Fliege... Dass die unter einer Decke stecken mit Ball auf. Nee, wie heißt der? Querdenkermann. Interessant,
Liefers
auf jeden Fall. Heißt und jetzt passen Sie auf.
Ja.
Wer ist der Gegenspieler von von Querdenker.
Gradlinig-Denker?
Nein, ein Politiker.
Söder?
SPD?
Lauterbach? Ich war
sehr gut, Lauterbach.
Ich sehe die Muster, die Sie da. Also der Lauterbach mit seiner. Ja, das ist natürlich der Lauterbach mit seiner.
Das, na, Fliege ja, gegen Fliege. Das ist sehr interessant.
Ein Schuh aus der ganzen Nummer. Und wenn wir uns jetzt noch überlegten, dass auf französischen Flughafentoiletten um den Spieltrieb der männlichen Geschlechtes etwas einzuheizen, in das Pissoir hinein. In das Urinal hinein. Ein Aufdruck von dem Flieger.
Von Jürgen Fliege.
Nein, von Elon.
Ach so.
Quasi draufgedruckt wird von Elon Fliege, damit man nicht daneben pinkelt.
Ja.
Dann geben sich ganz neue Muster.
Ja, da haben Sie da schon mal drüber nachgedacht.
Ich glaube nicht.
Ja, finde ich sehr interessant. Wir hören noch einen Text. Und zwar von Jutta von V. Ochsenstein. Ihr Text heißt Es fließt und gelesen hat Frau Schmidt.
Es fließt. Doch spürbar die bleibenden Flügel. Ein Dornenstich in der Brust. Am Felsufer gestrandet. Auch dort wohnen Zeichen. Samenflug, Windrosen. Wir atmen mit bleiernen Flügeln. Zwischen den Zeilen zittert die Hand auf der Stirn, weiß. Augenblicke springen im Spiegel. Das Himmelsblau im Vorüberziehen.
Ach, hui, das...
Der Traum vom
abrupt
Fliegen
ja,
ist
der Traum
so alt wie die Menschheit.
Wirklich? Sind Sie da sicher?
Ja. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen.
Wir haben noch gar nicht über unseren Dichter Fliegerfürsten Goethe gesprochen, Herr Eisenbart.
Das stimmt nicht. Wir haben vorhin über den Pudel gesprochen.
Stimmt, der Pudel kam vor, aber Goethe selber nicht. Ich wollte Sie sowieso schon lange mal fragen, ob Goethe eigentlich ein Flieger war.
Ein Flieger, meinen Sie?
Mit so Brille und Propeller am Rücken. Wenn der dann immer über die Häuserdächer fliegt zum Beispiel und Streiche spielt, der Goethe.
Johann vom Dach, meinen Sie?
Johann vom Dach.
Also ich weiß ja nicht.
War er das?
Aber also ich weiß nur, dass er immer, wenn er sich von den Musen hat abknutschen lassen, dann hat er sich auf die Flügel der Fantasie begeben. Aber ich, soweit ich weiß, konnte er dem Fliegen nicht viel abgewinnen. Er hat ja auch immer diese engen Sitze und Pappbecher-Kaffee, das hat ihm nicht gefallen, glaube ich.
Ja, Goethe war ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen? Janusköpfig in der Hinsicht.
Ja.
Auf der einen Seite.
Pferdefüßig auch.
Auf der einen Seite hat er selber, ist er nach Italien gegangen.
Gegondelt.
Ist rumgereist.
Ja.
Sagt dann aber so Sachen, die dann heißen, willst du immer weiter schweifen, sieh das Gute liegt so nah. Nicht wahr, das ist ja auch so ein Satz.
Ja, er war auch in Nürnberg gewesen, wie er nach Italien ist.
Als hat er auf der Autobahn
hat ihm nicht gefallen.
Ein Panini in sich hineingestopft.
Ja.
Da ist ja auf der Raststätte
ein Sticker-Album.
An der Raststätte hier, hier um die Ecke bei Richtung Dings, Richtung München. Wenn man da über die Alpen drüber will, kommt man dran vorbei.
Ja.
Und da ist ja dann auch noch der Panini-Fleck von Goethe auf dem
Tischtuch,
haben die eingerahmt und und da ist auch eine Fliege mit dabei. Vielleicht hat Goethe diese Fliege. Das stelle ich mir dann immer so vor. Ich kehre da manchmal ein,
da ist
so ein nettes Waldstückchen gegenüber mit so einem alten Kanal. Und bevor ich dann losmarschiere mit meinen Stiefeln, kehre ich ein und bete dieses Tischtuch an. Dieses ja fast schon enigmatische Tischtuch.
Ja.
Da ist ein Fliegenfleck auch noch drauf. Und ich denke immer, Goethe hat bestimmt auch gern, hat da auch draufgehauen auf die Fliegen manchmal.
Ja, ja, er hat ein Gedicht geschrieben, das Fliegentod heißt.
Ja, ist das so?
Ja.
Bei irgendwas geht's da?
Um die Fliege.
Vielleicht war das genau diese Fliege auf der Raststätte, auf der A9 Richtung München.
Vielleicht. Der Traum vom Fliegen auf jeden Fall. Herr der Fliegen, sagt man ja auch.
Ja, das
Goethe auch war ja der Herr der Fliegen. Das ist ja sein
Spitzname. Ja, der hing manchmal im Baum und hat sich nicht bewegt
lange. Ja.
Und dann kamen die Fliegen.
Ja.
Und wenn dann die Kinder, die in Weimar gestrandet sind,
ja,
die ihn dann gefunden haben, und der hat sich dann so ein bisschen bewegt, dann kamen Fliegen raus,
ja,
aus ihm.
Gibt's eigentlich...
Ganz schön gruselig eigentlich.
Ja. Fliegen und Literatur, das ist ja ein interessantes Thema.
Gutes Thema, ein gutes Thema. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Eisenbart? Außer, dass wir jetzt über den Herr der Fliegen
reden. Herr der Fliegen?
Ja.
Geht's aber nicht um Fliegen. Am Anfang.
Am Anfang?
Und am Schluss.
Und am Schluss, sehen Sie?
In der Mitte auch ein bisschen.
Sehen Sie? Das ist doch das Wichtige.
Ja.
Und noch? Was fällt Ihnen noch
ein? Kleine Prinz, haben wir vorhin schon mal gehabt. Von Exusé.
Der kleine Prinz, natürlich.
Saint-Opéry. Krieg und Fliegen von Tolstoi.
Jules Verne hatten wir auch schon.
Jules Verne,
Reise zum Mond, nicht wahr?
Der hat diese Bücher gemacht über Ballonfliegen, Mondfliegen.
Und Erdmittelpunktfliegen.
Erdmittelpunkt, hinein, 80 Tage herumfliegen.
80 Tage herumfliegen. Eine Zeit, er war ja auch in einer Zeit, in der sowas dann langsam denkbar wurde, nicht wahr? Und dann hat er sich das überlegt und es wurde ja viel mit dem Ballon geflogen.
Ja.
Und dann auch später mit anderen Luftschiffen.
Ja.
Und also erstmal war das Prinzip leichter als Luft, das the place to be, nicht wahr?
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel an die Zeppeline denken.
The sky is a rocket, sagt man auch.
Und dann wurden später Fluggeräte gebaut, die eben schwerer sind als Luft, was dann auch anders ist.
Einfach. Wie bei der Hummel auch. Wo man sich bis heute fragt, wie macht die das?
Keiner kann es erklären.
Vielleicht könnte es der Michael Ludwig erzählen, der
Entomologe. Der hat doch mehr geschrieben. Das ist ja gut. Dann kommt jetzt Informations...
Nee. Vielleicht kann der das erklären.
Also ich dachte, wir hätten noch einen Text von ihm.
Nee, ich habe gedacht, vielleicht, wenn er möchte, kann er anrufen.
Ich habe ja noch Gedichte, weil ich habe ein... Kennen Sie das Figur des Hippogryphen? Hippogryphen.
Von Harry Potter meinen Sie?
Nein, da kommt das auch vor, aber das ist ja ein altes Tier gedacht. Also ein gedachtes
Harry Potter ist ein altes Tier.
Nein, der Hippogryph.
Hippogreif.
Also eine Mischung eines Pferdes und eines Greifen. Nicht, weil der Greif auch wieder ein Fabelwesen, das fliegen kann?
Aus einem Adler und einer Chimäre. Und die Chimäre ist wiederum auch ein Fabelwesen.
Ja, Mischung aus Katze.
Löwe.
Löwe.
Und Ziege. Ein Wolpertinger.
Und der Wolpertinger?
Wolpertinger ist auch wiederum, es ist ein weites Feld.
Es ist ein Kettenbrief. Ein Tierkettenbrief. Ja. Aber was ich sagen wollte, der Hippogreif, nicht wahr?
Ja.
Also ein Fabelwesen aus Pferd und Greif wurde quasi deswegen etabliert, weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist, hat der Urheber gesagt.
Ah ja.
Ja.
Andreas Gryphius.
Und Josef.
Wissen Sie, wieso der so heißt, Andreas Gryphius?
Auch weil der einen Greifen im Wappen hatte wahrscheinlich.
Nee, weil der Nachname eigentlich Greif war. Und er hat sich gedacht, es klingt cooler, wenn er es einlatinisiert.
Ja, Wilhelm Raabe, kennen Sie den? Ein Erzähler?
Wilhelm Raabe, genau.
Wilhelm Raabe, der hat die Gänse von Bützow geschrieben und der hat ja auch einen Namen, der in sich eine Flugfähigkeit impliziert. Wilhelm Raabe. Nicht wahr? Raabe. Hugin und Munin.
Mumins. Die gibt's auch. Oder es gibt auch die...
Tom Cruise. Ich wollte
Ihnen noch was von gibt's auch.
Tom Cruise erzählen. Wissen Sie, dass Tom Cruise bald... Das ist jetzt sehr spannend übrigens. Wir haben ja über Weltall gesprochen, nicht wahr?
Ja.
Und Tom Cruise ist ja auch ein Schauspieler in...
Tom Cruise.
So. Und der dreht bald einen Film auf der ISS, also auf der Internationalen Raumstation.
Direkt, ja.
Als Schauspieler. fliegt er dahin, um einen Film zu drehen. Und das war interessant, weil das ist vor längerem publik geworden. Und dann haben die russischen Behörden gesagt, wir drehen jetzt aber vorher einen Film auf der ISS. Und jetzt ist es das Problem, dass die haben ja fast keinen Platz mehr. Die müssen ja fast...
Ach so.
Es ist ein Filmstudio, die ISS.
Aber also fahren sie wirklich da hoch?
Ja, die werden
da hoch. Mit Mission X?
Genau. Ja, genau, richtig. Also der Tom Cruise, da macht der Elon Fliege, macht seine Rakete auf für den Herrn Tom Cruise und sagt, das wird ein Spaß. Und die Russen haben den Regisseur Klim Schipenko, der hat Salyut 7, tödlicher Wettlauf im All auch
toll
gemacht, der Russe. Und den schicken die dann auch auf die ISS. Und die wollen schon im September schon drehen. Und Tom Cruise will erst nächstes Jahr drehen. Das heißt, die Russen gewinnen eigentlich den Film. Die gewinnen dann vielleicht auch den Oscar.
Ist es der Wettlauf?
Das ist der Wettlauf gegen die Zeit.
Gegen das Box-Office.
Richtig.
Kann man sagen. Ich habe auch einen Film gesehen.
Ja, ich auch.
Und zwar sagt ihn Liu Cixin was.
Ich glaube schon. Sie meint den chinesischen Philosoph vielleicht?
Ja, nicht Philosoph, es ist ein Sci-Fi-Autor.
Ach so.
Und er hat die drei Sonnen geschrieben.
Ach so.
Und daraus wurde ein Film gemacht, ja. Die wandernde Erde. Sagt Ihnen was?
Noch nie gehört.
Finde ich interessant, weil die Erde da selber fliegt.
Ja.
Und die Wahrheit ist ja, dass die Erde wirklich fliegt.
Ja, das stimmt, ja. Aber
also wir fliegen die ganze Zeit.
Aber die wandert, das heißt, die hat dann auch so einen Stock und so Schuhe oder was?
Ja.
Macht die dann auch ein Lied?
Ja.
Und mit wem, wohin,
das auf welchen Berg wandert? Das Wandern ist der Erdelust.
Wo wandert die denn hin?
Wohin sie will. Nach Amerika vielleicht.
Nach Amerika.
Aber das ist doch interessant, weil die Erde die ganze Zeit fliegt.
Ja,
die fliegt da um sich selber.
Aber ist das Fliegen im Weltraum, Herr Eisenbart? Ist das
ja
wirklich Fliegen?
Ja.
Ist es Fliegen, wenn wir einfach...
Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Und eigentlich ist der Traum schon erfüllt, denn die Erde fliegt mit unglaublicher Geschwindigkeit und wir sind auch dabei. Hier kommt ein Text von Matt S. Bakowski. Es wird ein bisschen morbid jetzt, aber das ist okay. Oh,
das
okay.
ist gut, ja. Das können wir gebrauchen. Uns geht's viel zu gut.
Ja, da fühlen wir uns
wohl. Die Stimmung
wohl.
Ist viel zu gut hier.
Ja.
Warum fliegen da Fliegen um deinen Freund? Fragt mich Sabrina. Ich will es nicht zugeben, aber mein Freund ist tot. Er hat's nicht so mit der Hygiene, antworte ich selbstbewusst. Und wieso bewegt er sich nicht? Er hat gerade eine außerkörperliche Reise, das macht er manchmal, sage ich halb gelogen. Damit ist Sabrina erstmal zufrieden, denke ich. Eine Sichtung der Smartphone-Uhr verrät, dass mein Freund wohl vor etwa 10 Stunden verstorben ist. Hast du das Geld? Versuche ich, das Gespräch wieder auf sachliche Bahnen zu lenken. Es müffelt ganz schön. Wann kommt dein Freund wieder von seiner Reise zurück? Ich schreie sie an. Scheiße! Er ist tot! Siehst du nicht, dass er tot ist? Jetzt fängt sie an zu weinen. Gib mir schon das Geld. Nimm den Stoff und verzieh dich, sage ich etwas ruhiger, wobei ich ihr anfangs in die Augen starre und dann zu Boden blicke. Hör mal, Mark, willst du nicht einen Krankenwagen holen? Ich möchte keinen Krankenwagen holen, antworte ich trocken. Scheiße, was ist nur aus dir geworden, Mark? Lässt dir einfach deinen Freund verrecken. Ich weiß nicht, was ich tun soll, gebe ich schluchzend zu. Er hatte ein Bündel Scheine dabei und wollte mehr als sonst. Du bist echt das Letzte, faucht sie mich an, stürmt ins Bad und schließt die Tür von innen ab. Ich setze mich neben die Leiche, nehme seine Hand und fange an zu weinen. Sage ihm, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Sage mir, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Sabrina ist immer noch im Bad. Ich rufe. Du weißt, dass ich keiner Fliege was zuleide tun kann. Es war ein Unfall. Jetzt entsteht ein Plan. Ich muss mich der Situation stellen, doch zunächst muss ich Sabrina auf meine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung geht hier nichts. Kannst du mir vielleicht helfen, Sabrina? Sie antwortet nicht. Ich muss da ein paar Sachen wegschaffen, bevor ich die Sanitäter rufe. Keine Antwort. Sabrina, rufe ich. Ich gehe zum Bad und klopfe an die Tür. Es tut mir leid, Sabrina, aber ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Leises Schluchzen aus dem Bad. Es springt auch was für dich raus, Sabrina. Mach bitte die Tür auf. Okay, du kannst das Zeug haben, alles. Du musst es nur mitnehmen. Sie öffnet die Tür, kommt aber nicht raus. Ich sehe das als Einwilligung. Nehme eine Plastiktüte aus dem Vorratsschrank und packe die Sachen ein. Gehe durch die Wohnung von Geheimversteck zu Geheimversteck. Laufe mit dem vollen Beutel in den Flur und da steht sie, mit rot geweinten Augen. Ach, Sabrina, ich will sie umarmen. Jedoch drückt sie mich von sich. Sie packt den Beutel in ihren Rucksack und verschwindet. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Mein Freund sitzt still da. Fliegen kreisen um ihn. Ich wähle die Nummer.
Das war der Traum vom Fliegen, der so alt ist wie die Menschheit selber, interpretiert von Eisenbart und Meisendraht, dem Magazin für Eigenart. Und jetzt kommt im Anschluss die Strafzeit. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren.
Die schon hier ihre Telefonhörerchen abputzen.
Ja, und im Internet hören wir uns wieder. Und nächsten Monat geht es um das Thema Freiheit, glaube ich.
Freizeit.
Auf Wiederhören.
Okay. Drei, vier. Wenn, no. Zähl du ein. Zwei, drei. Wenn der Vogel schweigt, dann pfeift er nicht und singt damit, weil wenn der Vogel schweigt, ist ein gottloser Ruf. Wenn der Vogel schweigt, ist ein gottloser Ruf. Wenn der Vogel schweigt, dann scheißt er nicht und frisst er nicht, weil wenn der Vogel schweigt, ist ein verdoser Ruf. Wenn der Vogel quiekt, dann har han en übergricht, weil wenn der Vogel quietscht, dann ist kein grause Ruh. Wenn der Vogel quietscht, dann ist ein großes Geschrei im Land, weil wenn der Vogel quietscht, dann ist ein großes Geschrei.
Tatsächlich was werden.
Nett lachen.
Ja, absolut.
Was steht?
Ja. Gefällt mir.
Ja. Geil.
Ja. Was ist denn jetzt los? Hallo, ja?
Ja, hallo, Herr Kaltenbacker. Sie sind doch der Tierhaltungsbacker.
Ja, und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin Toni Faber-Geimann. Sie erinnern sich vielleicht, ich war vor exakt...
Ja.
Ich bin mal da.
Ja, mit dem Papagei, ja, ja, ja.
Ja, richtig, richtig, richtig. Sie haben den Papagei verkauft, den ich da nicht mit.
Ja, sind Sie nicht zufrieden, oder was?
Ich bin sehr zufrieden. Sie hat sich sehr gefreut. Und der steht jetzt auf der Anrichte. Aber es geht jetzt eigentlich um was anderes. Wir hatten ja einen kleinen Disput, ich meine mathematischen. Sie haben ja behauptet, in ihrer Art, ich könnte mit 50 km/h 100 Kilometer nicht in einer Stunde zurücklegen. Erinnern Sie sich?
Ja, und?
Ich bin 50 km/h gefahren, ich bin 100 Kilometer entfernt. Ich war und Sie haben gesagt, ja, wie lange müssen Sie da fahren, um eine Stunde, in einer Stunde zu Hause anzukommen? Und ich, was habe ich gemacht? Ich bin 50 km/h gefahren, exakt. Ich habe den Tachometer hab ich eingestellt. Tempomat, nicht wahr? Kennen Sie vielleicht auf der Landstraße? Und mit diesen 50 km/h bin ich in einer Stunde zu Hause gewesen.
In einer Stunde?
Quod erat demonstrandum, Herr Kaltenbacker.
Haben Sie jetzt eine Stunde gebraucht oder zwei?
Eine.
Also sind Sie 100 gefahren?
Nein, ich habe 2 Stunden gebraucht. Oh, um Gottes Willen, es geht ja hin und her hier nicht wahr. Sie haben ja gesagt 2 Stunden. Ich bin 2 Stunden gefahren und habe 50 km/h. In einer Stunde bin ich dann dementsprechend 50 Kilometer in 50 km/h. Also das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich habe gewonnen. Sie haben falsch gemacht, Herr Kaltenbacker.
Ist das alles?
Ja, Quod erat demonstrandum.
Das ist toll. Ich freue mich für Sie.
Danke. Ich kriege einen Preis. Könnten wir vielleicht einen Rabatt auf den Papageien geben oder so?
Weil Sie haben ihn doch geschenkt bekommen.
Ach so. Ja, ist blöd, dann kann man weniger zahlen.
Also ich sag mal, wenn Sie jetzt umdrehen und nochmal herfahren, dann... Aber Sie müssen sich beeilen, weil wir machen um 8 zu. Aber wenn Sie jetzt umdrehen, dann, was weiß ich, hier Katzenfutter hätte ich für Sie. Also
dann kann ich wieder in 50, wenn ich 100 km/h fahre, vielleicht wird das ein Kompromiss.
Wenn Sie 100 fahren?
Ja.
Dann können Sie es noch schaffen.
Sehr gut, Herr Kallenbacher. Ich komme zu Ihnen, ich freue mich. Das war sehr nett, danke. Sie kriegen eine Bewertung von mir. Schriftlich dann, später im Computer. Also dann bis gleich, ja? Tschüss.
Ja.
Tschüss, Herr Kaltenberger, tschüss. Sehr freundlich. Guter Mann.